Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 132. Und heute widmen wir uns der Karriere und dem Erbe von Eddie Guerrero. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist heute auf der einen Seite der Christian Dörre von Computec. Einen wunderschönen guten Abend.
Hallo, ich freue mich mal wieder da zu sein. Vor allem auf den zweiten Gast freue ich mich, weil der immer so schön positiv ist.
Ja, genau. Der zweite Gast ist hier in unserer illustren Runde. Das ist nämlich der Michael Schecki-Schwarz. Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Ja, schön, dass der Christian sich so freut, dass ich so positiv bin. Denn ein bisschen Positivität kann ja jeder gebrauchen.
Halt dein Maul.
Lass mich in Ruhe, du Arsch.
Sag mal Diamond Dallas Page. Positively Shaggy oder so. Man weiß es nicht. Ja, die letzten Ausgaben seid ihr ja ganz gut ohne mich ausgekommen, aber jetzt bin ich dann auch mal wieder dabei. Die Wohnung steht so halbwegs, zumindest das Arbeitszimmer steht, der Podcastplatz steht und deswegen werde ich dann auch wieder regelmäßig hier am Mikro vertreten sein. Aber trotzdem danke, Chris, auch und natürlich auch so quer über den Teich irgendwie an David und Kai, dass ihr hier die Stellung gehalten habt, während ich irgendwie im Stress war. Ja,
gerne.
Manchmal hat man dann auch was anderes zu tun, außer Pod zu casten irgendwie, deswegen.
Ja, mir dankt er natürlich nicht.
Ja, du warst ja nicht da in dem Podcast.
Aber ich war auch da für dich.
Du hast dich gerade über mich lustig gemacht, dass ich wieder Single bin.
Ich habe mich nicht über dich lustig gemacht. Ich habe nur gesagt, dass auch daran etwas Positives steckt.
Und ich war immer der Versuch, dass du irgendwie mit zu früh abzutun, weißt du?
Alles gut, naja. Olaf. Das schaffst du schon. Auch wenn du heute ganz alleine in deiner Wohnung sitzt und einen Podcast aufnehmen darfst.
Du bist eine große Hilfe, Shaggy. Dankeschön. Der Shaggy muss jetzt übrigens früher gehen, wollte ich dir gerade nochmal sagen.
Ja, schön, dass ich dabei sein durfte.
Dankeschön. So, dann lass uns dann einfach mal hier mit dem Podcast loslegen, bevor ich mir noch weitere kluge Sprüche vom Herrn Schwarz anhören muss. Ihr wisst, wenn ihr uns irgendwie erreichen wollt, wenn ihr Fragen stellen wollt, Feedback einsenden wollt, dann könnt ihr es natürlich gerne tun. Ihr erreicht uns bei Facebook, Twitter, Instagram. Bei YouTube könnt ihr das alles einfach direkt unter das Video posten. Ihr könnt uns Fragen an fragen@headlock.de schicken. Und natürlich auch über Facebook könnt ihr uns einfache Nachrichten dazukommen lassen. Ich lese den Kram auf jeden Fall und wir bauen den dann hier ein. Ansonsten gibt es natürlich auch noch, wenn ihr uns irgendwie hier regelmäßig hören wollt, dann könnt ihr uns natürlich auf iTunes erreichen. Es gibt uns einen RSS-Feed, da könnt ihr uns auch erreichen. Und natürlich seit kurzem sind wir auch auf Patreon, da könnt ihr uns unterstützen und kriegt dafür auch dann spezielle Podcasts, die es nur über Patreon gibt. Ansonsten würde ich sagen, schaut einfach auf headlock.de vorbei, da gibt es auch noch eine andere Support-Seite und alle möglichen anderen Krempel, also lohnt sich und damit würde ich sagen, starten wir einfach mal mit unserem Hauptthema durch. Das Thema ist Eddie Guerrero, also ein Wrestler, der sicherlich ja, viele geprägt hat und an den viele garantiert auch gute Erinnerungen haben werden. Es ist ein bisschen trauriger Anlass eigentlich, weil am 13. November jährt sich sein Todestag. Also er ist mit 38 Jahren gestorben, sprich es wäre jetzt sein 12. Todestag gewesen. 13. November 2005 ist er gestorben. Und deswegen frage ich erstmal so grundlegend in die Runde. Chris, was ist dein erster Gedanke, wenn du so Eddie Guerrero hörst?
Das ist schwer, das zusammenzufassen. Ich glaube, als allererstes liebenswerter Drecksack. Vielleicht so zusammenfassend, weil er hat halt dieses Lie-Cheat-Stil-Gimmick hinterher so wunderbar gelebt und er wusste halt auch genau, wie weit er seinen Charakter tragen kann, dass die Fans ihm verzeihen und er hat halt genau das Publikum verstanden und er hat auch genau seinen Charakter verstanden, was ich einfach toll fand. Wenn man dann schon weitergeht, großartiger Wrestler. Und vor allem jemand, der in seinem Gimmick oder seiner Charakterdarstellung voll aufgeht. Also wenn er Heel war, dann war er nicht einfach nur irgendwie so zu 60% ein Arsch, dann war er zu 120% ein Arsch. Und das hat man auch in den Matches gesehen. Wenn er Face war, wusste er eben, wie ich gerade gesagt habe, genau wie er so seine Charakterzüge ausreizen kann. Er wusste genau, wann er ein Comeback zu starten hat. Ich glaube, in seiner Face-Zeit gibt es kein Match, wo der Zeitpunkt für sein Comeback im Match nicht perfekt war. Einfach ein großartiger Allrounder, der jeden Stil mitgehen konnte. Und er scheint ein lustiger Typ gewesen zu sein, wenn man so die Storys von seinen Kumpanen hört.
Ja, das stimmt. Also jeder hat ja auch irgendwie eine Geschichte über Eddie Guerrero auf Lager. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe mal ja ein Interview mit Big Show gemacht und der hat dann auch irgendwie erzählt, dass Eddie aber auch jemand sein könnte, der nicht nur gut gelaunt sein konnte, sondern eben auch mal so ein bisschen ja, launisch sein konnte. Und da hatte damals Big Show auch irgendwie eine lustige Story zu erzählt. Da könnt ihr auch einfach nochmal auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da ist dieses Video noch zu finden, was ich damit Big Show gemacht habe. Shaggy, wie sieht das bei dir aus? Woran denkst du denn, wenn du den Namen Eddie Guerrero hörst?
Na, Chris hat im Grunde ja schon fast alles gesagt. Er hat es ja auch schön zusammengefasst. Ich würde noch gerne hinzufügen, dass klar, das Lie-Cheat-Stil-Gimmick, das ist das, was ihn irgendwie überstrahlt hat. Weil ich glaube, wenn ich an ihn denke, er hat viele Charaktere verkörpert. Aber das ist so das, was am meisten herausstach. Das hat einfach irgendwie zu ihm gepasst, hundertprozentig. Aber das Erste, an das ich dachte, als ich ihn, ich kannte ihn noch unter der Maske da Black Tiger von New Japan, glaube ich, als ich ihn fand, ein großartiger Wrestler, und als ich ihn das erste Mal ohne Maske gesehen habe, habe ich gedacht, was hat der denn für eine schreckliche Frisur? Wie sieht der Kerl überhaupt aus? So. Also mit dem Schnurrbart und dem Fukuhila, das fand ich schon schlimm am Anfang, aber er hat einfach so dieses Charisma, also dieses natürliche Charisma, ist einfach einer, der da herausstach. Ich glaube, einer der charismatischsten Wrestler, den ich in meinen 30 Jahren als Wrestling-Fan oder noch länger irgendwie sehen durfte und konnte. Und natürlich ein herausragender Wrestler. Und der aufgrund und ob, trotz seiner Statur dann doch irgendwann zum riesen Main-Eventer wurde und zu einem der Topstars der letzten, ja, der letzten 20 Jahre.
Ja, auf jeden Fall. Und ihr habt jetzt schon ganz viele Punkte angesprochen. Also das reicht halt eben von den athletischen Fähigkeiten bis hin zum Charisma. Eddie Guerrero hat einfach alles mitgebracht. Aber es hat eben auch ein bisschen gedauert, bis das wirklich so dann in den Mainstream getragen worden ist. Chris, wann ist dir Eddie Guerrero zum ersten Mal aufgefallen?
Oh, das hat ehrlich gesagt echt lange gedauert, bis ich mit Eddie Guerrero so firm war. So. Also zum ersten Mal gesehen habe ich ihn halt in der Attitude-Zeit, so mit China und so, wo ich halt auch noch ziemlich markig drauf war. Und ich mochte ihn halt nicht und ich fand China eh schon immer schlimm. Und die Zeit habe ich auch so ein bisschen verdrängt aus dem Kopf. Ja, und dann 2002 rum, wo eben diese SmackDown-6-Phase war, habe ich nicht regelmäßig geguckt. Da fand ich es aber schon lustig, zusammen mit Chavo eben, auch im Tag-Team und dann eben diese ganzen hochklassigen Matches gegen Edge und Angle und Benoit. Und so richtig auf dem Schirm gehabt habe ich ihn, glaube ich, dann irgendwie so, ja, so 2003 rum, wo er halt alleine dieses Lie-Cheat-Stil-Gimmick hatte. Also relativ spät in seiner Karriere leider erst. Und ich hab ihn erst so im Nachgang quasi wirklich richtig schätzen gelernt. Also ich fand ihn damals cool, wo er den Titel gewonnen hatte und wo er Lesnar besiegt hatte eben. Auch dieser Moment mit Benoit bei WrestleMania 20. Aber was er wirklich für ein Komplettpaket war, das habe ich erst im Nachhinein gesehen.
Okay. Shaggy, wie war es bei dir? Wann hast du das gerade schon die New Japan-Zeit angesprochen, damals noch als Black Tiger? War dir das damals so bewusst, dass wer da drunter steckt, oder war dir der damals einfach unbekannt und hast gesagt, Black Tiger kann was?
Ja, bewusst war es mir, weil ich also gelesen habe, wer unter der Maske steckt, aber ich konnte mit dem Namen Eddie Guerrero nicht viel mehr anfangen, als dass er halt Black Tiger ist. Erst dann später. Am Anfang war es für mich Black Tiger, später war er dann halt einfach Eddie Guerrero, aber genauso wie Chris Benoit, der ja auch zu der gleichen Zeit bei New Japan unter der Maske gesteckt hat. Ich kannte nur die Namen, aber die Gesichter dazu noch nicht. Das kam dann später.
Ja, bei mir war es auch so. Also ich habe so ganz, ganz dunkle Erinnerungen auch an die New Japan-Zeit von ihm, also als Black Tiger und auch hier mit, du hast gerade Chris Benoit angesprochen, Wild Pegasus ist er damals angetreten. Auch da habe ich so, das ist schon sehr, sehr lange her, wie gesagt, so irgendwann zwischen 92, 93, 94, 95 oder so müsste das gewesen sein. Habe ich auch ganz dunkle Erinnerungen dran, aber ganz klar, bei mir ist auch, als er dann zu WCW gekommen ist. Und tatsächlich, ich wurde auch am Anfang nicht so recht mit ihm warm. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, ich habe den halt da gesehen und also der war halt irgendwie auch, wenn man so amerikanisches Wrestling gewöhnt ist, dann ist man ja auch sowohl diese Stilart gar nicht so gewöhnt und vor allem auch auch das Aussehen, also auch diese Klamotten, er hat ja auch noch damals so eine weite Jacke, so eine Bomberjacke, keine Ahnung, wie auch immer, getragen und ganz bunt und schillernd irgendwie. Aber ich konnte damals nichts anfangen, als diese ja, ist dieser Anfang der Cruiserweight Division irgendwie da bei der WCW losging. Bei mir hat es auch gedauert, bis ich wirklich mochte. Also dann gab es auch zwischendurch mal Phasen, wo ich ihn halt ganz furchtbar fand, da kommen wir garantiert auch noch drauf. Und später, als er dann zu WWF bzw. WWE gekommen ist, da bin ich dann auch dann wirklich irgendwann mit ihm warm geworden. Und ich glaube, dieses Cheat to Win oder I Lie, I Cheat, I Steal, wie auch immer, ich glaube, das ist was, das lieben einfach alle. Und das war auch was, das hat perfekt zu ihm gepasst. Also da ist er wirklich drin aufgegangen und umso bedauerlicher natürlich, dass er das nicht längere Zeit irgendwie verkörpern konnte, weil dann ihm seine eigene Gesundheit irgendwie da in die Quere gekommen ist. Aber lass uns doch mal vielleicht ganz von vorne anfangen. Ne? Also wer ist Eddie Guerrero überhaupt? Ne? Also Eddie Guerrero, wie es der Name schon sagt, ne, ist geboren in El Paso, Texas und entstammt der berühmten Guerrero-Familie, also eine Familie mit einem reichhaltigen Background von Wrestlern und einer legendären Familie. Also kann man, glaube ich, problemlos mit irgendwie der Hart-Familie vergleichen. Sein Vater Gory Guerrero, übrigens der Name, das habe ich heute erstmal rausgefunden. Ich habe gedacht, der hieß einfach Gory, aber der hieß nicht Gory, sondern Gory war ein Spitzname. Und das steckt natürlich damit zusammen, dass er wohl früher in sehr, sehr vielen blutigen Schlachten irgendwie teilgenommen hat irgendwie und deswegen halt diesen Spitznamen bekommen hat und der ist halt irgendwie dabei geblieben. Ne? Bekanntesten Mitglieder der Familie sind ja auch noch ihr Onkel ist Chavo Guerrero Junior, Senior, nicht Junior. Chavo Guerrero Junior ist natürlich der, den wir jetzt heute zum Beispiel bei Lucha Underground kennen. Und diese Tradition des Wrestlings ist halt schon so tief verankert in der Familie, dass quasi da ein Ring in deren Garten stand. So total praktisch. Und Eddie hat da wohl schon zu sehr, sehr frühen Jahren angefangen zu wresteln, in Anführungsstrichen, und da drin zu proben. Und ich habe halt gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es heißt, dass er schon mit 3 Jahren einen Dropkick springen konnte und dann eben später dann bei Veranstaltungen seines Vaters im El Paso County Coliseum während der Pause quasi mit Chavo Guerrero Matches bestreiten durfte. Also warum denn nicht? Also da waren schon die Zeichen sehr früh auf Wrestling gestellt, so wie es ja bei vielen Wrestling-Familien so der Fall ist. Seine eigentliche Karriere begann dann 1987 und damals noch bei, wen spricht man jetzt eigentlich aus? Ist es CMLL oder gibt es da einen spanischen Fachausdruck für?
CMLL.
Ole, du musst einfach noch Ole dahinter sagen. Nein, keine Ahnung. Also
du
ich
musst
sag
das doch
auch
ganz verlegen aussprechen.
CMLL? Keine Ahnung. Wie auch immer.
Sicherlich gibt es eine spanische Variante, aber CMLL heißt es für uns.
Genau, ja.
Du kannst aber den kompletten Namen ja mal sagen, Olaf.
Ich bin meines des Spanischen nicht so mächtig, muss ich dazu sagen. Aber,
dieses Consejo Mundial de Lucha Libre?
Si. Irgendwie so.
Si.
Consejo Mundial de Lucha Libre.
Ja.
Mein Spanisch ist schon, glaube ich, über 20 Jahre her, dass ich einen Spanischunterricht in der Schule gehabt habe. Also,
oh mein Gott, da warst du 38.
Ich bin Spätentwickler, weißt du? Ich bin doch erst mit 25 eingeschult worden.
Ja, eben.
da hat er auf jeden Fall angefangen als Mascara Magica, sprich also noch unter einer Maske. Und hat da eben seine erste Erfahrung gesammelt, aber ganz klar, in Mexiko ist es ja so, da willst du ja zu AAA gehen. Und AAA ist ja auch bis heute noch die größte Wrestling-Promotion. Da ist er dann eben auch 1992 hingewechselt und hat da eben auch gleich mit einem lauten Knall debütiert, nämlich in seinem ersten Kampf hat er sich erstmal selber demaskiert, was unter anderem auch daran lag, dass das Recht an diesem Mascara Magica-Gimmick halt eben bei CMLL lag. Und er hat das dann eben genutzt, um sozusagen da reinzukommen und bam, hier bin ich und ich bin jemand anders. Ne? Ich bin nicht der Mann unter der Maske, sondern ich bin eben ich und ich möchte für mich selber antreten.
Was zu dem Zeitpunkt natürlich richtig krass war, also ich meine, es ist heute immer noch krass, weil wir wissen ja, was für eine Bedeutung die Masken in Mexiko haben.
Ich wollte das nämlich gerade fragen. Shaggy, erklär doch mal die Bedeutung der Maske.
Ja, das ist einfach ein wichtiges Symbol. Man ist nicht der Mann unter der Maske, man ist der Kämpfer mit der Maske. Also es gibt auch Wrestler, die nach ihrer aktiven Karriere immer noch beispielsweise in der Politik aktiv sind, ja, mit der Maske. Also im mexikanischen Parlament sitzen maskierte Politiker quasi. Es ist einfach, es gehört einfach zu einem. Und wenn man demaskiert wird, dann ist es meistens am Ende eine Riesenfehde, wo es dann um Maske gegen Maske oder wie auch immer geht. Das ist dann was ganz Großes. Und dann beginnt quasi auch eine neue Karriere als neuer Wrestler ohne die Maske. Und damals war es war der Erste, der seine Maske selber abgezogen hat, in der langen Geschichte des mexikanischen Wrestling, der sich selber demaskiert hat. Das gab es vorher noch gar nicht.
Ja, also das war halt auch ein Skandal einfach. Also die Maske gehört halt eben zu einem Wrestler dazu und die Maske ist ja ist die Identität eigentlich. Und da ist ja das wirklich auch noch groß geschrieben. Also gibt es dann auch die Wrestler, die dann eben Backstage oder eben, wie du hast es gerade gesagt, bei Politikern oder wie auch immer, die laufen dann wirklich auch immer mit der Maske rum, ne? Also die siehst du gar nicht ohne diese Maske, außer vielleicht zu Hause unter der Dusche oder so. Aber ansonsten tragen die halt dann immer eine Maske und das war eben dann ein riesengroßer Knall und obendrein halt dann eben auch ein Beginn einer großen Fehde, weil er dabei gleichzeitig noch einen Gegner demaskiert hat. Also das auch noch, ne? Dem guten Octagon. Und damit, ja, war eigentlich der Startschuss für eine große Karriere gegeben, weil das gleich ja wirklich ein Skandal zum Start gewesen ist. Es ging da weiter. Wir kennen die Geschichten. Also es gibt von WWE gibt es ja auch diese Doku-Cheating. Wie heißt es nochmal? Cheating Death, Stealing Life, umgekehrt.
Nee, genauso.
Genauso. Da gibt es halt auch diese Geschichten dann, wo dann eben erzählt wird, wie er dann mit seinem Partner Art Barr zusammengefunden hat und die beiden dann eben El Gringo Locos zusammengebildet haben bei AAA. Die beiden müssen wohl auch einfach ein absolut fantastisches Duo gewesen sein. Ich muss sagen, ich habe wenige Kämpfe von den beiden gesehen, meistens nur die Sachen, die da im Network verfügbar sind. Aber Art Barr, was war das für ein Typ? Also mal so, Shaggy, ist der dir ein Name?
Ja, aber natürlich ist er ja auch schon lange, lange nicht mehr unter uns. Ich kann mich noch an diesen großen Pay-Per-View erinnern, wo ich glaube auch AAA war das damals mit einer amerikanischen Liga zusammen ein Pay-Per-View veranstaltet hat, der auf dem amerikanischen Markt gezeigt wurde. Sogar Eric Bischoff hatte das damals produziert, wenn ich mich richtig erinnere. Der When World Collides, das war etwas, was das Wrestling damals schon irgendwie verändert hat, weil danach. Also man hat dann das Lucha Libre in Amerika gesehen und danach wurden die Wrestler dann auch erst bei der ECW, später bei der WCW auch präsenter eingesetzt. Vorher kannte man sowas auch überhaupt nicht in Amerika. Und dieses große Ereignis, When Worlds Collide, ich glaube, das kann man immer noch online sehen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und diese Art Barr ist damals für mich erstmal herausgestochen. Das war irgendwie so jemand, bei dem ich dachte, wow, das ist auch so ein charismatischer Typ. Das ist ein herausragender Wrestler. Ich erinnere mich, dass ich ihn mal in einem ganz seltsamen Gimmick noch früher mal bei der WCW gesehen habe, weil Anfang 90er habe ich WCW verfolgt. Das war ganz schrecklich, das Gimmick, das er da hatte. Er trat als Beetlejuice-Kopie irgendwie eine Zeit auf und später nannte er sich noch The Juicer, weil er, glaube ich, die WCW die Rechte nicht an diesem Gimmick so richtig hatte oder Angst hatte, dass es jetzt irgendwie die Anwälte von der Filmfirma, die das Beetlejuice-Gimmick hatten, sich an sie wenden würden. Aber das war auf jeden Fall, Art Barr war ein Wrestler, bei dem ich dachte, das könnte echt ein riesen, riesen Star werden. Und die beiden zusammen, ich meine, die waren ja nicht nur, die Gringos Locos war ja nur Teil einer größeren Gruppierung. Das waren die, wie hießen die nochmal? Olaf, weißt du es zufälligerweise?
Ich weiß tatsächlich nicht, ich lausche gerade gebannt deinen Worten.
Lass mich mal kurz überlegen. Irgendwas mit Terror war das. Irgendwie, ich komme aber noch auf den Namen. Ich glaube, sie hießen irgendwas mit The Pair of Terror auf Englisch, La Pareja del Toro oder Del Toro. So in der Art. Und es war eine kleine, größere Gruppierung, wo auch Leute wie Chicano Power, Conan als Anführer noch dabei war oder Luis Piccoli, den man ja auch später noch kannte. Luis Piccoli damals noch unter seinem Gimmick Madonnas Boyfriend. Das war auch ein Wrestler, der in Amerika es auch nicht ganz geschafft hat, der aber es auch hätte schaffen können. Auch ein, fand ich, charismatischer Typ. Aber Art Barr stach da irgendwie heraus. Und wenn der nicht auch so ein tragisches Leben gehabt hätte, auch Probleme mit Drogen, Schmerzmittel, Alkohol, und dann sehr früh von uns gegangen wäre, dann wäre aus dem auch ein großer Star geworden. Also die ECW damals wollte ja gerne Eddie Guerrero und Art Barr als Team verpflichten.
Ja, das hat dann leider nicht funktioniert, weil Art Barr dann 1995 sehr überraschend verstorben ist. Und der erste Kontakt zu ECW und Paul Heyman kam bereits 1994, also ein Jahr davor. Und du hast gerade schon gesagt, da war das Interesse da. Auch Eddie Guerrero selber ist auch schon Jahre davor auch schon bei der WCW angetreten, dann allerdings als Jobber, bevor er dann 96 rübergegangen ist. Also man hat schon gesehen, dass da einfach große Talente in Mexiko schlummern. Und ja, und Eddie Guerrero hat sich da eben Namen gemacht, aber das Tag Team wurde dann eben auch zwangsweise irgendwann gesplittet natürlich, auch durch den Tod von Art Barr. Und Eddie hat sich dann eben versucht, international auch durchzusetzen. Wir haben es gerade eben schon angesprochen. Zwischen 1993 und 96 ist er eben bei New Japan Pro Wrestling angetreten, dann eben unter einer Maske wieder als Black Tiger, das war damals ja nicht unüblich, und hatte unter anderem 1996 das Best of Super Juniors Turnier gewonnen. Und also Shaggy, auch da frage ich dich mal, was ist denn das Best of Super Juniors Turnier? Weil wir sind sonst nicht so in den Historien drin, gerade was so Japan angeht. Was für eine Bedeutung hat diese, haben solche Turniere da?
Ich bin bei New Japan oder auch beim japanischen Wrestling ja auch nicht so drin, dass ich da jetzt so viel dazu sagen kann. Das Best of Super Juniors Turnier ist ein Turnier der besten Leichtgewichte bei New Japan gewesen. Besten Cruiserweights, quasi ein Cruiserweight-Turnier, aber mit wirklich herausragendem Wrestling damals. Das Einzige, was ich wirklich gesehen habe damals oder versucht zu sehen, waren halt diese Best of Super Junior Turniere. Und ich erinnere mich noch an ein Turnier, dass er als Black Tiger, er war auch nicht der Original Black Tiger, es gab auch jemanden, der vor ihm schon mal die Maske hatte.
Genau, bei Black Tiger 2
Er
muss
war
man dann
Black Tiger
fairerweise
2,
sagen, ja.
genau. Ich erinnere mich noch an ein Turnier, an 96, an das er gewonnen hat, und das war großartig. Das war ein wirklich, wirklich tolles Turnier, auch das sehr sehenswert.
Ja, muss halt ganz klar sagen, dass diese Best of Super Juniors Turniere haben halt damals eigentlich den Wrestling-Stil der folgenden 5 Jahre geprägt. Das muss man einfach mal so ganz klar sagen. Mit so Leuten wie einem Jushin Thunder Liger natürlich, einem Chris Benoit, also einem Wild Pegasus, der damals angetreten ist, El Samurai, Dean Malenko. Also das sind alles Leute, die 1996 dabei waren. Ne? Plus halt dann eben noch, das sind alles Legenden. Koji Kanemoto haben wir jetzt dieses Jahr noch bei der WXW gesehen,
Eben,
wenn ich mich jetzt nicht
damals noch
komplett täusche,
als
oder?
den, genau, der war dieses Jahr bei der WXW da, ein Kanemoto, ein Otani, also wirklich Riesennamen damals. Das ist so die Creme de la Creme der Cruiserweights gewesen, von dem man auch heute noch spricht, das sind heute noch Legenden. Aber ganz kurz, bevor wir weitergehen, eine Sache würde ich gerne noch erwähnen zu Art Barr, das haben wir gerade nicht erwähnt. Art Barr war ja mit der beste Freund von Eddie, und zu Ehren von Art Barr hat Eddie dessen Finishing, den Frog Splash, auch übernommen und den ja auch
Genau.
nochmal verbessert. Also der Frog Splash ist eigentlich der Finishing von Art Barr gewesen.
Ja, ist eine Würdigung an seinen verstorbenen Freund. Und hat ja dann Eddie Guerrero auch treue Dienste geleistet, muss man so ganz klar so sagen. Ne? Ja, also Eddie Guerrero hat sich da auf jeden Fall dann auch schon einen sehr, sehr großen Namen gemacht und war international bekannt. Ist dann 1995 für einen ganz kurzen Run zu ECW gegangen, hat dann da relativ schnell den TV-Title von Too Cold Scorpio gewonnen und vor allem hat er legendäre Matches mit Dean Malenko abgeliefert. Chris, du als alter Technik-Nicht-Kostverächter, was hat die Matches damals ausgezeichnet?
Eben genau dieser technische Aspekt, den man so nicht gewohnt war. Also gerade in der ECW, wo du halt eine unfassbar raue Crowd hattest, auch schon eben zu dieser Zeit, dass dann zwei Leute sich in den Ring stellen und einfach so ein Technikfeuerwerk da abliefern und die Leute fressen den quasi aus der Hand. Also ich hatte vorhin noch mal so ein bisschen durchgesäppt, auch durch die Eddie Guerrero-Karriere auf dem Network. Und ich habe nicht das komplette Match geguckt, aber ich bin kurz auf das Tour of Three Falls Farewell Match von Eddie und Dean Malenko gegangen. Und diese Halle, die war, diese unfassbar asoziale Bingo-Halle war verrückt nach den beiden Leuten. Die konnten sich nicht satt sehen an diesem unfassbar komplexen, feinen, technischen Wrestling, was die abgeliefert haben.
Ja, man muss halt das auch immer noch in Relation sehen, ne? Also wir sprechen hier vom Jahr 95, 96. Da sind bei WWE standen da, ich habe es mir gestern noch mal angeschaut, ich habe mir gestern noch mal den SummerSlam 95 angeschaut und da stand ja dann
Gott.
unter anderem, der ist gar nicht so schlecht, wenn man den Main Event außer Acht nimmt und Isaac Yankem. Aber dann, ansonsten hast du als Opener hast du den 1-2-3-Kid gegen Hakushi. Also das ist ein richtig geiles Match, muss man mal ganz klar so sagen. Aber eben dann im Main Event hast du dann eben sowas wie einen Mabel gegen einen Diesel oder sonst irgendwas. Ne? Also da war man aus dem US-Mainstream, war man halt einfach was ganz anderes gewohnt damals. Also die großen Leute, die muskulösen Leute, da wurde ganz anders gekämpft. Bei der WCW hat es dann eben einen Hogan, einen Flair, einen Giant hast du dann da irgendwie noch rumgeißt. Du hattest einen Savage, der da auch schon seine beste Zeit hinter sich gehabt hat. Also das war halt was komplett anderes. Ne? Und das war natürlich auch extrem wichtig für die ECW, um sich selber, wir sind wieder beim Thema Identität, also auf jeden Fall, um sich da selbst eine Persönlichkeit zu geben. Ne? Weil das war eben dann nicht nur die Hardcore-Liga, sondern es war auch die Liga, die Talente aus Übersee erkennt und die rüberholt und wo dann die Talente dann eben da auch einfach geile Matches abreißen. Also
Vor allem,
ich.
was halt so schockierend fast schon daran ist, wie sehr die beiden die abfeiern, wie sehr das Publikum die beiden abfeiert im Ring. Normalerweise, wenn man die ECW kennt, immer wenn bekannt gegeben wurde, einer, der bei der ECW aufgetreten ist, verlässt die Liga Richtung WCW oder WWF. Der wurde nicht unbedingt bejubelt.
Nee,
Ja?
das ist auf jeden Fall nicht, ja.
Der musste eher sehen, dass er schnell aus der Halle rauskommt, wenn das Match zu Ende ist. Und bei den beiden war es ja so, Joey Styles hat sich vor dem Match in den Ring gestellt und hat gesagt, hey, jetzt kommt gleich Eddie gegen Dean Malenko. Die beiden sind bei New Japan unter Vertrag und da New Japan Partner von Ted Turners WCW ist, müssen die bald zur Cruiserweight Division, zu denen rüber. Das ist jetzt das letzte Match von denen. Und es war nicht so, dass die Leute ausgeflippt sind. Irgendwie, diese Schweine, die betrügen uns, sie drehen ECW den Rücken, die waren halt wirklich traurig, die wollten, dass die da bleiben. Also während des Matches und vor allem danach dann diese Please don't go Chants und sowas, das war für die Bingo-Hallen-Verhältnisse war das wirklich außergewöhnlich.
Aber
Ja.
diese Please Don't Go Chants gab es ja nicht nur vom Publikum, sondern sogar der gesamte Locker-Room kam noch
Stimmt.
heraus und sind mit eingestiegen bei den Rufen. Also das war schon was ganz Besonderes dafür, dass die beiden ja auch gar nicht mal so lange bei der ECW waren.
Ja, es war eigentlich halt nur ein Jahr, wo sie da gewesen sind, aber die haben da wirklich dann auch den Stil da eben auch geprägt, ne? Und da wurde dann auch klar, ne, dass ECW eben nicht nur dieses Hardcore-Gekloppe ist, sondern dass da auch durchaus, ja, feines Wrestling geboten wird. Aber ne, es ist wie immer, wo Talente sind, da sind auch die Speer und entsprechend schnell wurde dann da auch rekrutiert. Also machen wir uns nichts vor. WCW hat maßgeblich von dem Auge für Talent von Paul Heyman einfach mal profitiert und hat gesagt, so, okay, die Leute, die gut bei ECW ankommen, die holen wir halt einfach rüber. Ne? Das ist jetzt egal, ob es ein Eddie Guerrero, ein Dean Malenko, ein Chris Benoit oder auch später dann so jemand wie ein Raven gewesen ist. Die hat man da einfach alle rübergeholt. Natürlich auch die Mexikaner, also ein Rey Mysterio, Psicosis und wie sie nicht alle heißen, Juventud Guerrero, die waren ja alle bei der ECW vorher. Also da kann zwar Eric Bischoff noch so oft sagen, so dass er wie clever er gewesen ist, aber eigentlich war die ECW da schon eine gute Farmliga, um es mal so auszudrücken, für die WCW damals, die einfach so viel mehr Geld gehabt hat
Darf
als.
ich mal
Ja.
kurz was zu Eric Bischoff sagen?
Ich bin gespannt.
Er hat eine gute Idee gehabt und davon jahrelang profitiert. Er ist nicht dieses verdammte Genie, für das er sich hält. Er hat sonst eigentlich immer nur Geld genutzt, was ihm von oben gegeben wurde, um anderen Leute wegzunehmen. Er ist
Ja.
so ein bisschen wie der FC Bayern, nur in richtig asozial gewesen.
Ich glaube, der FC Bayern hat durchaus noch bessere Scouts, als das
Ja.
die WCW damals gehabt hat und eine bessere Jugendabteilung auf jeden Fall auch. Also, wenn da nicht zufällig ein Goldberg rausgeplumpst wäre, da hätte man dann auch nicht mehr viel drüber reden müssen. Nein, das stimmt absolut, was du sagst. Und ich finde auch immer, diese Interviews von Eric Bischoff, gerade so frühe 2000er irgendwie, also so 2003, 2004, wo er dann ja auch dann irgendwann bei der WWF gelandet ist, die finde ich halt auch immer so furchtbar, weil du halt einfach merkst, wie geil er sich halt findet. So. Und mir fehlt da halt immer das Pendant dazu ist ja eigentlich dann Paul Heyman. Und wenn Paul Heyman spricht, also ich glaube, ich könnte, wenn Paul Heyman mir 2 Stunden Interview geben würde, das wäre, glaube ich, das Geilste, was du überhaupt machen kannst. Ich glaube, du musst nur 2 Brocken hinwerfen und der erzählt dir mit so einem Feuer und so einer Leidenschaft was davon. Und du nimmst dir das halt alles ab. Und bei einem Eric Bischoff habe ich immer das Gefühl, dass es einfach nur, hey, ich bin so geil und hey, ich habe die NWO erfunden. Und selbst die ist ja noch nicht mal auf seinem eigenen Mist gewachsen. Das muss man auch mal dazu sagen. Also da hat er auch nur bei den Japanern abgeschaut und hat gesagt, hier, wir machen einen Promotion War. Also ja, Eric Bischoff. Sicherlich eine einflussreiche Figur, aber eben da auch eine sehr strittige Figur, um es mal so zu sagen. Und du hast absolut recht. Also bis auf die NWO und das große Portemonnaie ist da nicht so mega viel bei rumgekommen, weil dass irgendwann das NWO-Kartenhaus in sich zusammenfallen würde, so nach ein paar Jährchen, das war ja dann klar. Aber um da
Obwohl
den
man natürlich
Bogen.
sagen muss, er hat hinterher zusammen mit Hogan TNA gerettet.
Ich muss euch ein bisschen widersprechen, so ein kleines bisschen aber nur.
Jetzt
Also,
sei nicht wieder positiv.
nein, das meine ich gar nicht. Klar, also er hatte vielleicht nicht die Idee zur NWO, aber auf seinen Mist ist es mitgewachsen, die NWO. Und das ist vielleicht die größte Idee, die er mit hatte. Und er hatte das Geld, aber das Geld hat er am Anfang auch sehr geschickt genutzt. Er hat mit Hogan jemanden geholt, da wurde die WCW sofort wieder Mainstream. Dann hat Hogan seine Buddies noch dazu geholt, aber er hat das Geld nicht nur für Hogan ausgegeben, hat dann, wie wir auch gerade gesagt haben, auch dann wirklich die Cruiserweights etabliert. Eric Bischoff hat
Ja.
die Cruiserweights ins amerikanische Wrestling gebracht. Die gab es vorher nicht so in dem Maße. Und es ist doch auch maßgeblich, wie er dann dadurch auch die zukünftigen Jahre beeinflusst hat. Nicht nur mit NWO, sondern auch mit wirklich charismatischen, kleineren Wrestlern. Nicht mehr die Muskelpakete. Und das ist auch auf seinen Mist gewachsen.
Ja, es ist auch manche Geschichten, auch wie das Storytelling abgelaufen ist, ist natürlich auch auf seinem Mist gewachsen. Und wie das Wrestling präsentiert wird, natürlich auch. Ne? Also diese Geschichten da mit Behind the Scenes und sowas, das kennen wir ja alles, dass er da quasi den Locker-Room ein bisschen geöffnet hat, dass man hinter die Kulissen gehen konnte, dass er mehr Härte irgendwie mit reingebracht hat und mehr einen größeren Realitätsbezug. Ganz klar. Also, ich glaube, wenn man auf die Talentakquise angeht, dann muss man halt sagen, dass er da nicht unbedingt das beste Auge für gehabt hat. Also, so für neue Talente, sagen wir es mal so, dass man mit dem Hogan was Großes machen kann, da muss man jetzt, glaube ich, kein Prophet sein zu der Zeit. Sage ich jetzt einfach mal. Ja, aber lass uns da mal so ein bisschen in Eddie Guerreros Vita weiter blättern hier. Also, 1996 ist er dann zur WCW gegangen und hat da erstmal. Ja, er war halt dann eben ein fester Bestandteil der Cruiserweight Division, hat erstmal ein paar Dark Matches bestritten, unter anderem gegen niemand unbekannteren als Alex Wright. Stand dann in der Battle Royale zu World War III. Das war ja diese komische Battle Royale Veranstaltung bei der WCW. Also da wurden dann drei Ringe aufgebaut und in jedem Ring starteten 20 Leute und irgendwann, wenn dann nur noch fünf oder so da waren, dann sind die Leute dann zusammengetragen worden. Dann ging es dann weiter mit der Battle Royale.
In einem
Ich
Ring
fand dann, dieses. Ne? Ja, in einem Ring, genau. Und ich fand dieses System immer merkwürdig. Shaggy, wie fandst du das eigentlich?
Ich fand's super. So, von der Qualität her war es natürlich totaler Mist, aber ich fand es schön, dann so viele Wrestler auf einmal zu sehen. Das war schon
Also
was Besonderes. Man hatte noch nie so viele Wrestler auf einmal gesehen. Das waren ja wie
ich fand.
60 Mann in drei Ringen, 20 Mann pro Ring gleichzeitig. Das war schon irgendwie was Cooles. Und der Einmarsch, wie alle dann einmarschiert sind, das hat ja auch schon mal 20 Minuten gedauert, bis alle überhaupt im Ring waren. Und da waren Leute dabei, die man davor auch noch nie gesehen hatte. Aber eben auch beim ersten World War III, Eddies Pay-Per-View-Debüt.
Genau. Ich fand eigentlich das Absurdeste, fand ich auch diese, ja, wie das dann präsentiert worden ist, weil du dann ja auch da war ja auch der Bildschirm, du hast quasi drei Bildschirme auf einem Bildschirm. So, du bist ja fast wahnsinnig geworden, weil die irgendwie das mit dem Schnitt natürlich auch nicht so schnell machen konnten. Und du konntest dich auf gar nichts konzentrieren. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass damals die Kommentatoren auch vollkommen überfordert waren mit so vielen Ringen einfach. Ja, also, ja, das fällt eher in die Kategorie, ja, Gimmick. Kram, Gimmick, Match, Müll, so ein bisschen. Aber es hat einen gewissen Unterhaltungswert gehabt, ja. Und ich muss auch sagen, als Jugendlicher habe ich mich da auch drauf gefreut. Aus heutiger Sicht sind diese Matches dann doch relativ anstrengend. Also auch da nicht immer ist mehr wirklich besser, muss man sozusagen. Was ich wiederum dann sehr interessant fand, war die Starrcade 1995. Starrcade ist ja seit jeher irgendwie so eines der ganz, ganz großen Events des Jahres gewesen bei der WCW. Und da gab es dann das Promotion-Duell zwischen WCW und New Japan. Und ich weiß noch, dass ich das damals extrem faszinierend fand, weil ich hatte, also gerade dieser Bezug mit Japan und so, das fand ich immer total spannend. Und da hat es auf einmal zwei Promotions gehabt. Das wünscht man sich ja als Wrestling-Fan immer, dass zwei Promotions wirklich Head-to-Head gehen und quasi so eine Art Turnier ausfechten. Und damals war das ja auch noch echt Verein. Das heißt, man hat gedacht, ah oh, nein, wie würde das jetzt ausgehen? Ne? Und da hat dann eben Eddie Guerrero unter anderem auch die WCW vertreten und ist gegen niemand Geringeres als Shinjiro Otani angetreten, also eine echte Legende. Und beim selben Event ist dann unter anderem auch ein Chris Benoit gegen einen Jushin Thunder Liger angetreten. Also das waren schon große Namen, die darüber gekommen sind. Und ich fand das damals einen ziemlich interessanten Pay-per-view, um es mal so zu sagen, weil du einfach solche Konzepte hattest du einfach nicht so oft. Ne? Und solche, ich stell dir mal vor, heutzutage würde WWE mit New Japan zusammen was machen und so ein Event auf die Beine stellen. Ich meine, wie unterhaltsam wäre das denn? Also so ein, keine Ahnung, Cesaro gegen Tanahashi oder Kenny Omega gegen Seth Rollins oder so. Wie geil wäre das denn bitte, wenn es heute gehen würde? Naja. Damals hat sowas noch funktioniert. Damals ging sowas halt noch. Da waren
Früher war
so ein
alles
bisschen.
besser.
Nee, ja, gar nicht. Aber das war doch. Das wäre doch der Traum jedes Wrestling-Fans,
Wäre schon
oder?
geil, ja.
Ich meine, es war damals doch auch cool, was wir für Namen da dabei hatten. Ich meine, das waren wirklich die Topstars beider Ligen, die an dem Event teilgenommen haben. Was ich damals ein bisschen seltsam fand, dass wirklich alle New Japan-Wrestler von Sunny Ono damals zum Ring begleitet wurden, falls du dich erinnerst. Oder? Der Manager der
Stimmt.
Asiaten.
Ja, irgendjemand muss die halt da zum Ring führen, weil die finden sich ja nicht zurecht, weil sie nur Japanisch sprechen oder so. Ich weiß es nicht. Ja, das hat mich auch sehr gewundert. Aber der Gag war, dadurch waren halt alle Japaner automatisch Heels.
Ja.
So. Weil der halt dabei war. Alle waren böse. So. weil sie Ausländer sind. Ich weiß es auch nicht. Das war, also, aber mir war das egal. Ich fand das halt eben total faszinierend, weil du halt eben, ich kannte davor halt eben vor allem einen Jushin Thunder Liger durch seine Matches gegen Brian Pillman und dann auf einmal so diese ganze Schwemme von japanischem Talent da zu sehen, das war halt schon, ich fand das damals total cool. Ich fand das ein mega spannendes Event, weil es einfach so anders war. So. Ich glaube, der hat sich nicht besonders gut verkauft, weil er wahrscheinlich so anders war, aber den kleinen Olaf hat es gefreut, sagen wir es mal so. Ja, Shaggy, wie ging es denn dann in der Eddie Guerrero-Zeit weiter?
Ja, dann hat Eddie auch schon angefangen, sich Title-Matches zu fordern. Es gab eine Fehde um den United States Heavyweight-Titel gegen Conan. Und später hat er sogar noch einen Kampf gegen Flair gehabt bei Hogwild. Also er bekam jetzt quasi die großen Namen der WCW.
Ja, man hat halt eben gemerkt, dass er langsam so an Standing gewinnt. Er hat dann auch gegen DDP, also damit ja das Page noch gefädelt, gewann dann auch später dann eben den US-Title, der vakantiert worden ist im Turnier, eben gegen jenen Diamond Dallas Page. Und das war bei Starrcade 96 dann. Und 97, da hat man eigentlich das Gefühl gehabt, dass der Stern von ihm eigentlich noch weiter aufgeht. Und da muss ich vor allem, auch wenn es ein ganz furchtbares Event war, an Sold Out 1997 denken und an das Match gegen Six. Also, das war ja, Sold Out war ja dieser reine NWO-Pay-Per-View in Anführungsstrichen, was auch überhaupt nicht funktioniert hat. Da war wohl die Buy-Rate auch total kacke. Da hat ja Eric Bischoff gedacht, so, wir probieren es mal, ob wir einen reinen NWO-Event auf die Beine stellen können oder ob die NWO so zieht, wie die WCW das tut. Hat sich herausgestellt, tut es nicht. Ja, da war aber Eddie Guerrero tatsächlich einer der wenigen oder der einzige WCW-Wrestler, der tatsächlich auch gewinnen durfte, nämlich gegen Six. Und das war auch zugleich das beste Match des Abends, weil es ein Leitermatch war. Und obendrein war der Rest der Karte auch einfach richtig scheiße. Muss man mal so ganz klar so sagen. Also, wer sich das mal antun möchte, im WWE Network gibt es noch WCW, NWO Sold Out. Das ist ein ganz grauenhafter Event.
Ja,
Chris, hast du
noch
damals.
nicht. Ich wollte gerade sagen, braucht man sich nicht angucken. Ist wirklich grauenhaft.
Ja, aber das Leather-Match
Ja,
kann man
es.
sich schon anschauen. Das war wirklich ein tolles
Boah,
Match. Das stimmt schon.
ja, ich glaub's euch, dass es von der Qualität her gut war, aber ich hab's mir heute versucht anzuschauen und auf diese beschissene WCW-Produktion, die halt eh immer schlechter war als bei der WWF, dann auch noch, oh Gott, wie das da aussah, diese Halle. Und dann, als Ringrichter hatten sie, glaube ich, irgendwie einen Zuhälter dahingestellt oder so.
Das war Nick Patrick.
Das war ja furchtbar.
Wieso kommst du darauf, dass der wieso wieder ein Zuhälter?
Ja, keine
Was
Ahnung.
denn
Der sah halt so richtig assi aus, ey. Der ist wahrscheinlich mit dem Wohnwagen vor die Halle gefahren, als er zur Arbeit gekommen ist. Nee, ganz furchtbar. Das wirkt halt so richtig schlecht und billig und trashig. Also noch trashiger als sonst man es gewohnt war von der WCW. Wirklich schlimm, also ich konnte mir das nicht angucken.
So stellt sich
Nee, das war auch ganz.
so stellt sich Chris also einen Zuhälter vor.
Ja, aber das war schon ein ziemlich grottiger Pay-Per-View einfach. Ich kann mich auch noch damals dran erinnern. Ich war ja damals so auf dem NWO-Hype-Train wirklich komplett drauf und ich habe mich da mega drauf gefreut auf diesen Event und das war einfach ultra nervig, weil eigentlich, also zum einen, weil das war ja der NWO-Pay-Per-View, zum einen hast du eigentlich gedacht, dass so die NWO wird da richtig geil dargestellt und so, aber im Endeffekt hat die NWO die ganze Zeit nur betrogen und belogen und du kannst dir als Fan irgendwie so total blöd vor. Dann gab es nicht auch die Wahl der Miss NWO, wo dann einfach nur so hässliche alte dicke Frauen irgendwie da drin waren.
Nein,
War
das
das die
war nicht
Sophie?
Patrick.
Das war nicht Patrick. Ich habe sowas noch dunkle Erinnerungen. Also, dass es sowas gab. Wahrscheinlich war es sogar bei dem Pay-Per-View. Aber ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Das habe ich zum Glück verdrängt.
Es war auch alles so dunkel. Also, sie haben ja da auch die komplette Stage war schwarz, die Entrance, der Ring war grau, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Die Seile waren schwarz. Also, das war
Das war
so
halt
trostlos.
NWO-Style. NWO-Style, Olaf.
Warum haben sie es nicht schwarz-weiß gemacht und haben statt grau? Also ich fand, das war so ein deprimierendes Bild einfach. Also ich muss ja keine lila Ringseile oder sonst was für ein Blödsinn haben, aber so alles komplett in grau und da gab es ja auch noch immer diese Ansagen und so. Das war ein ganz, ganz merkwürdiger Event. Ich weiß auch nicht, wer sich den ausgedacht hat. Das war ja, ich habe letztens noch mal das Audiobook hier gehört, hier, Life and Death of WCW. Und das war halt eben auch, da haben sie auch gesagt, so, das war halt der einmalige Schuss, um mal auszuprobieren, ob das funktioniert. Und das ist halt total in die Hose gegangen, einfach mal. Ja, und wie das Six gegen Eddie Guerrero war auf jeden Fall das beste Match auf der Card. Das kann man sich mit ein paar Abstrichen heute noch anschauen, wenn man das Ganze drumherum irgendwie so ausblendet. Aber für Eddie Guerrero, da hat man schon gedacht, so, ja, okay, das geht mit ihm bergauf. Und man hat dann auch danach noch gesehen, dass da eben noch der, man hat gespürt, dass WCW da noch dran geglaubt hat, dass man mit ihm was machen kann. Er hat danach gegen Chris Jericho gefädet, hat später dann eben den US-Title an Dean Malenko verloren. Also das sind alles diese super talentierten, leichteren Leute, die da miteinander gefädet haben. Und das hat dann eben auch schon das Bild von der WCW geprägt. Also dass du in der Midcard die leichteren Leute hast, die aber dafür umso stärkere Matches abliefern. Und in der Main-Event-Riege waren dann eben die ganz, ganz großen Namen, also ein Hogan, ein Giant, ein Savage und wie sie nicht alle heißen, Lex Luger, Sting und so weiter und so fort. Aber die dann eben eher auf dem Charakter irgendwie aufgebaut waren und weniger auf der Workrate in Anführungsstrichen.
Aber es war nochmal ein kleiner Unterschied. Es gab ja auch den Cruiserweight-Titel, den gab es ja auch zu der Zeit. Aber um den US-Titel waren nicht nur die Leichtgewichte, die da angetreten sind. Deswegen war es zu dem Zeitpunkt schon was Besonderes, dass ein Eddie Guerrero oder ein Dean Malenko auch den US-Titel halten durften, die sonst eigentlich um den Cruiserweight-Titel gefädet haben oder gekämpft haben.
Ja, wobei da muss ich aber auch ein bisschen widersprechen. Ich fand, dass der US-Titel bei den größeren Leuten war, das finde ich, kam erst später. Also davor war es ja Conan, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und auch sowas wie ein DDP, der ja auch da sehr groß oben mitgespielt hat, war jetzt auch nicht unbedingt der Riesenbrocken, sage ich mal. War zwar ein Heavyweight, aber ansonsten, ich glaube, dass das US-Title-Geschehen durch Heavyweights dominiert worden ist, kam, glaube ich, erst dann so 98, 99, oder?
Na, davor gab es ja schon auch Ric Flair, Lex Luger, die Leute. Davor noch.
Ja, das ist ja jetzt wiederum 91, 92 oder noch früher.
Es war aber der US-Titel. Wir haben beide recht, Olaf.
Ja, wahrscheinlich haben wir beide recht, ja.
Dann lass uns doch weiter mit dem Cruiserweight-Titel reden. Denn den ging es danach dann auch weiter.
Und genau. Und
zwar eine Fehde gegen Jericho.
Genau, und das war natürlich ganz fein. Also Jericho und Guerrero, natürlich zwei der talentiertesten Leute überhaupt. Und die haben sich natürlich dann auch echte Schlachten geliefert, wo dann aber eben auch dann ein Eddie Guerrero auch als Sieger daraus hervorgegangen ist und zugleich auch noch seinen Charakter mehr geschärft hat, nämlich in Richtung Bösewicht. Und da geht's dann eben danach weiter mit einer Fehde gegen Rey Mysterio. Halloween Havoc 97, bis heute eines der besten Matches, die man, glaube ich, so um jeden Cruiserweight-Titel sehen kann. Und da verweise ich dann gerne auf unsere Patreon-Seite. Da besprechen nämlich der gute Chris und Kai dieses Match, wie gesagt, Halloween Havoc, Eddie Guerrero gegen Rey Mysterio. Und Chris, gib uns doch mal einen kleinen Spoiler dazu.
Wir finden beide das Match sehr gut.
Vielleicht ein bisschen mehr Spoiler.
Wir reden so ein bisschen über den Ablauf des Matches, was es ausgemacht hat, über das Ganzkörperkondom, was Rey Mysterio getragen hat zu diesem Match.
Was war denn das Besondere? Warum musste er dann das Ganzkörperkondom denn tragen?
Boah, das weiß ich doch nicht mehr. Nein, das war mit seiner Maske, ne?
Es war ein Title versus Mask-Match, deswegen.
Ja, es war ein Title versus Mask-Match und er hatte dann eine neue Maske, die irgendwie an seinem komischen Kondom da dran hing. So wollten sie es verkaufen.
Genau.
Und das war ich würde unbedingt gerne mehr über dieses Match hören. Wo kann ich das denn, Olaf?
Ich glaube bei Patreon.
Genau. Nein, es war auf jeden Fall ein absolut fantastisches Match damals. Und wer da die wirklich halbstündige Analyse von Chris und Kai hören möchte, der darf da gerne bei Patreon bei uns vorbeischauen. Dafür ist das Match of the Week da, dass man halt so einzelne Matches auch mal mehr Gehör schenkt und einfach noch ein bisschen mehr Gewichtung schenkt. Und dafür ist es halt eben da. Aber dieser Kampf war absolut herausragend. Und auch da wieder, denn diese Geschichte mit der Maske noch dabei hat diesem Kampf eben noch speziell Würze gegeben. Und das ist ein absolut herausragendes Match. Und auch in einem Kampf, wo man einfach sieht, wo das Cruiserweight Wrestling hingeht. Ne?
Und vor allem ist es herausragendes Heelwork von Eddie Guerrero.
Ja, das auch.
Der ist halt so ein Arschloch, wenn er Heel ist. Das ist unfassbar. Das, auch bei den Matches gegen Chris Jericho als Heel-Eddie, wie böse der den Rücken von Jericho bearbeitet, das muss man sich eigentlich mal angucken. Also, wenn man auf so richtig fiese Heels steht, dann unbedingt den fiesen Eddie bei WCW im Jahr 97 angucken.
Ja. Ja, und man hat eigentlich ja gedacht, so um diese Zeit, dass Eddie Guerrero eigentlich noch weiter irgendwie aufsteigen könnte. Also ich hatte immer das Gefühl gehabt, so, ja, der ist doch eigentlich reif, der müsste doch eigentlich mal so weiter hochkommen. Aber irgendwie hat man dann aber auch schon gemerkt, dass die WCW immer wieder so die Lust verliert, ihn da irgendwie weiter zu pushen. Und das hat man dann spätestens 98 ganz besonders gemerkt. Dann ist er ja in der Fehde mit Chavo gelandet, was ja auch nicht unbedingt schlecht ist. Also, Shaggy, roll doch gerade mal so ein bisschen auf. Was ist denn da so passiert? Was war denn das Besondere? Also mal abgesehen davon, dass quasi Chavo und Eddie gegeneinander angetreten sind. Was war denn der Twist dabei?
Ja, Chavo war zu dem Zeitpunkt nicht so besonders erfolgreich und Eddie hat das so ein bisschen gewurmt und wollte Chavo einfach zeigen, wie man das macht und hat ihm auch mehrmals quasi auch attackiert nachdem Chavo verloren hatte. Und irgendwann gab es dann ein Match der beiden gegeneinander, wo, wenn Chavo verliert, er dessen Sklave sein muss.
Ja. Da gibt es halt ganz, also das läuft im Endeffekt darauf hinaus, dass eben Chavos Charakter hin zu so einem Verrückten irgendwie mutiert.
Im Laufe der ganzen Feder. Dann gab es ja auch noch dieses Herr-Match. Aber erstmal war er eine Zeit sein Sklave, dann hatten die aber, war damit nicht zufrieden, aber da ist Chavo schon langsam angefangen, so ein bisschen durchzudrehen, ein bisschen verrückter zu werden. Und dann gab es dieses Herr-Match. Und dann ging es dann richtig los, wo danach richtig crazy wurde.
Ja, und das war auch so eine Zeit, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand halt Chavo nie besonders geil in irgendeiner Form. Also ich war nie ein Chavo-Fan, ich habe immer gesagt, das ist ein talentierter Wrestler, aber ich finde, an dem ist so ein bisschen das Charakterprofil verloren gegangen. Also irgendwie hat der mich nie mit seiner Aura oder mit seinem Charisma gefangen genommen, sondern man hat immer gemerkt, dass eindeutig die Charisma-Gene sind an Eddie gegangen irgendwie. Und hier war es dann eben auch so, dieses Crazy-Gimmick, das war dann auch irgendwie ganz unterhaltsam, vor allem auch gerade im Matchabschluss dieses Herr-versus-Herr-Kampfes, war es dann eben so, dass Chavo sich die Haare selber abrasiert hat. Normalerweise ist das ja als Teil der Demütigung so gedacht, dass dein Gegner das macht. Und Chavo hat sich dann halt eben den Rasierer genommen und hat sich selber die Haare abrasiert. Es war halt ein Versuch, irgendwie die beiden weiterhin interessant zu halten. Mich hat das damals nicht mehr interessiert. Jackie, was bei dir? Hat dich das damals noch gepackt in irgendeiner Form?
Also ich muss damit sagen, ja, tatsächlich. Ich fand, das war Chavos interessanteste Zeit in seiner gesamten Karriere für mich. Die Zeit, als er dann verrückt war. Er hatte ja dann auch, war das nicht die Zeit mit Pepe als Begleitung? Pepe, sein Pferd, dieses Stockpferd, was er
das
immer dabei
hatte.
Das
kam auch, ja. Sein Steckenpferd.
Sein Steckenpferd, genau. Das fand ich super. Sowas gab es zu dem Zeitpunkt auch nicht. Später gab es ja noch mit Saturn, hat ja mal nachher nochmal Moppy bekommen. Also ja, in Anlehnung an das Gimmick, diesen Mob, den er mit rumgetragen hat. Aber Pepe fand ich schon großartig. Ich fand das schon witzig. Und Pepe wurde irgendwann ja auch, glaube ich, ich weiß nicht mehr, in welcher Fehde das war, von irgendeinem Gegner von Chavo auch zerstört. Und Chavo hat dann geweint und war sehr traurig. Und dann gab es irgendwann neuen Pepe und so weiter. Ich fand die Zeit gut, aber ansonsten muss ich natürlich recht geben. Die Charisma-Gene hat alle der Onkel Eddie bekommen.
Ja, und deswegen, also Eddie wollte halt eben auch, ob seiner guten Leistung, halt eben entsprechend die großen Matches bekommen. Und das passierte aber nicht. Und dann hat er bereits mit Eric Bischoff diskutiert und es gab halt diese berüchtigte Szene, wo Eric Bischoff ihm wohl im Streit einen Kaffee hinterher geworfen hat und solche Sachen. Also Eddie hat da schon auch um seine Entlassung gebeten, ist aber dann erstmal quasi ausgesetzt worden und ja, dann bei seiner Rückkehr einige Monate später gab es dann eben eine Work-Shoot-Promo. Also das war so eine Mischung aus echt und fake, um eben den Charakter Eddie Guerrero neu zu positionieren. Das hat aber alles nicht so wirklich funktioniert und als er dann im Nachhinein auch noch die Latino World Order gegründet hat, so als einzige Chance, dass man irgendwie ins Programm reinkommen konnte, ich muss sagen, das war auch die Zeit, wo die WCW mich langsam verloren hat. Also das war, wie gesagt, so Ende 98, 99 so um den Dreh, da habe ich mich echt schwer getan und diese Latino World Order habe ich halt eigentlich kaum noch Erinnerungen, außer diese ewigen Promos von einem Eddie Guerrero, die einfach auch nur anstrengend waren, oder? Also ich weiß nicht, ob Chris hat das, glaube ich, nicht mehr so mega viel mitgekriegt, oder?
Nee, da habe ich nicht mehr so große Erinnerungen dran. Was heißt Erinnerung? Ich habe es ja eben nachgeholt. Das ist so ein Randstreifen irgendwie, den man mal so aufgeschnappt hat bei der Geschichte der WCW. Aber nichts besonders Tolles.
Nee, nicht wirklich. Shaggy, wie hast du damals die Latino World Order gesehen?
Ja, auch da bin ich wieder anderer Meinung als du, Olaf. Tatsächlich fand ich die Latino World Order irgendwie total unterhaltsam. Zumindest eine Zeit am Anfang. Also nach Eddies Version der Pipe Bomb, wenn man so will, war das am Anfang total interessant, weil alle, auch die Face-Mexikaner, die Heel-Mexikaner dann plötzlich eine Gruppierung gebildet haben, um in dem Storyline-mäßig Eric Bischoff zu sagen, hey, wir wollen besser eingesetzt werden. Und natürlich wusste jeder, eigentlich geht es darum, dass laut Storyline Eddie eigentlich der will, der das alles ausnutzt, die alle ausnutzt, um selber besser eingesetzt zu werden. Es war schon eine interessante Geschichte eigentlich. So eine Storyline auf zwei Ebenen. Als dann die Fehde mit Rey Mysterio losging, da ging es ja darum, dass Rey auch Teil der LWO werden sollte. da war es dann auch für mich nicht mehr interessant, dann war es dann eine normale, reine Wrestling-Storyline. Aber so die Anfangszeit fand ich ganz witzig. Also ich wollte mir damals ein LWO-Shirt kaufen.
Weil du so Latino bist?
Nö, aber irgendwie, ich mochte ein paar der Mexikaner echt gerne. Da waren so Wrestler, die vorher meiner Meinung nach nicht, also überhaupt nicht im Rampenlicht standen, wie Super Carlo und Ciclope, die ich irgendwie total mochte. Ich weiß
Und
nicht, warum
El
ich die
Dandy.
mochte. El Dandy, Silver King. Das, ja, auch wenn die komisch aussahen, das waren tolle Leute, ich fand die super. Und die wurden immer nur als Edeljobber eingesetzt, ja. Und das war meine Zeit, wo die auch eine kleine Story hatten. Das hat mich für die auch gefreut. Und das war dann auch irgendwann vorbei und dann gab es aber, die LWO wurde dann auch getroppt. Und dann gab es die Zeit mit den Filthy Animals.
Ja, erstmal hat ja Eddie Guerrero auch noch einen relativ schweren Autounfall gehabt, das muss man auch mal dazu sagen, was dann ja auch sehr an seiner Gesundheit gekratzt hat. Die Filthy Animals, auch da tue ich mich schwer mit. Ich weiß, ich fand die damals lustig. Also das waren ja unter anderem dann eben Conan, Rey Mysterio, Kidman und eben Eddie Guerrero. Ich weiß, dass ich die damals irgendwie ganz unterhaltsam fand, weil die auch so ein bisschen so dieses Hip-Hop-Gimmick irgendwie so ein bisschen verkörpert haben. Aber bin damit auch nicht so wirklich warm geworden. Weshalb ich die eigentlich immer sehen wollte, war, weil die immer gute Matches abgeliefert haben. Und im Zweifelsfall waren es halt immer die besten Matches auf der Card. Also von daher hat das immer für mich schon irgendwie gepasst. Aber so von den Charakteren her habe ich da nichts mehr. Habe ich da kaum noch was in der Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da war nichts, was mich emotional abgeholt hätte. Und wie gesagt, die haben dann gegen die Revolution gefehdet. Also Revolution war damals Shane Douglas, Chris Benoit, Dean Malenko und Perry Saturn. Das waren alles gute Matches so in dem Sinne. Aber das hat mich nicht mehr abgeholt. Shaggy, hast du dem auch was Positives abgewinnen können, außer dass es gute Matches waren?
Ich fand die Revolution eigentlich als Gruppierung, die ffand ich schon cool. Also das, ich fand auch die Fehde mit den Filthy Animals, das war so das einzige Mal, dass ich die Filthy Animals so in der Zusammenstellung auch interessant fand. Aber das lag dann an den Gegnern. Davor hatten sie ja noch ganz kurz noch eine kleine Fehde gegen, wie hießen die nicht sogar, Deadpool, das war Vampiro mit der Insane Clown Posse zusammen. Das waren ganz schreckliche Matches, die waren nicht gut. Aber die Matches gegen die Evolution, die waren schon super.
Soll
Und
ich dir
dann.
sagen, woran das lag, dass Deadpool keine guten Matches gemacht hatte? Das war nämlich Vampiro mit der Insane Clown Posse
Daran.
zusammen.
Na
Ja,
komm, Vampiro ist gar nicht so
genau,
schlecht gewesen.
Vampiro.
Boah, ey, hör
Nein.
auf mit Vampiro.
Ich mochte den damals echt gerne. Es war auch einer der wenigen Lichtblicke, die man dann noch so gehabt hat bei der WCW. Ich
Also,
mochte den
wenn
damals.
Vampiro ein Lichtblick war, dann weißt du wirklich, dass deine Liga am Arsch ist.
Ich muss aber das zur Ehrenrettung sagen. Also, wir haben Vampiro ja letztes Jahr noch live gesehen, der Shaggy und ich. Und was er da abgeliefert hat bei der WXW Superstars of Wrestling, Hut ab, also gegen Bad Bones John Klinger. Da war ich sehr positiv überrascht, oder Shaggy?
Absolut, toller Kampf, toller Brawl, das war großartig. Er hat noch echt was aus seinem schon sehr kaputten Körper herausgeholt. Und Olaf, diesmal gebe ich dir recht, Vampiro war für mich auch einer der Lichtblicke damals in der Zeit. Ich fand ihn toll, der fand ihn auch charismatisch und er hat schon was ausgestrahlt. Und so schlecht im Ring war er nie, wie er gemacht wird. Gar nicht. Gar nicht.
Nee, fand ich halt auch nicht. Also klar, der war immer ein bisschen unsauber und so, aber sind wir ehrlich, gerade zu der WCW-Zeit waren da ganz viele dabei, die noch deutlich, 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 deutlich schlechter waren als er. Und ich mochte ihn
Deutlich.
damals, ja. Ne? Also ich mochte ihn damals. Ich fand vor allem seine Ausstrahlung, fand ich halt cool. Er war anders und er war einer von den Jungen, in Anführungsstrichen, in irgendeiner Form, die man nicht so oft gesehen hatte vorher schon, an dem man sich noch nicht satt gesehen hat. Ich glaube, das war auch ein wichtiger Faktor damals, dass man den wirklich mochte. Und deswegen, also für mich hat der funktioniert. Klar, die Insane Clown Posse, ey, keine Ahnung, warum man die jemals in den Ring gestellt hat. Also mal ganz ehrlich.
Habt ihr was gegen Clowns?
Nur gegen Insane Clowns.
Ja, aber hinter den
Nein.
Kulissen hat sich da in der Zeit auch einiges dann noch abgespielt. Die WCW war schon, auch was die Einschaltquoten anging, nicht mehr so erfolgreich, bei weitem nicht mehr so erfolgreich wie noch ein paar Monate, Jahre zuvor. Und man hat den Headbooker der WCW, Vince Russo, damals dann entlassen und ihn ersetzt mit einem der alten Garde, Kevin Sullivan, der auch schon mal Booker war und das war auch eine schreckliche Zeit. Und gerade mit Kevin Sullivan hatte Eddie Guerrero bzw. dessen engste Freundin ein größeres Problem, auch privat.
Ja, also, ne, also Kevin Sullivan war immer bekannt dafür, dass er halt eher die Älteren pusht. Und das hat er inzwischen sogar in Interviews zugegeben, ne, dass er lieber auf die Älteren gesetzt hat als auf die Jungen. Das fand ich auch so merkwürdig. Ne? Aber
Und
Shaggy,
die
du wolltest gerade noch was anderes
Ja,
sagen.
die WCW hat noch versucht, die Jungs zu halten. Also es waren ja in dem Fall Eddie zusammen und mit Benoit, Malenko und Saturn. Und Benoit, wie man ja weiß, hatte inzwischen eine Beziehung mit der Ex-Woman
Genau, Woman,
von
ja.
Kevin Sullivan. mit der Ex-Frau von Kevin Sullivan, die später dann auch seine Frau wurde, tragischerweise. Aber da gehen wir heute nicht drauf ein. Aber man hat versucht, die Leute noch zu überreden. Besonders an Benoit hatte man noch einiges gesehen in der WCW-Führung und hat ihm sogar noch den World-Title gegeben. Aber er hat dann trotzdem gesagt, nein, ich stehe zu meinen Freunden, ich will hier in der WCW nicht mehr bleiben. Und dann daraufhin sind die vier tatsächlich, weil parallel auch ihre Verträge ausgelaufen sind, zur WWF gewechselt.
Und das war auch damals ein riesen Paukenschlag einfach. Ne? Also dass vier Leute, und das muss man ja sagen, das waren ja Top-Wrestler einfach bei der WCW, dass vier Leute so in einem Schlag quasi das Ufer wechseln und einfach mal von der WCW zur WWF gehen, das hat man nicht erwartet. Und auch der erste Auftritt, ich kann mich genau daran erinnern, wo die beiden, wo die vier da in der ersten Reihe bei Raw saßen, du hast gedacht, what the fuck, ist das jetzt die nächste Invasion hier oder was passiert da gerade? Ne? Und die haben ja dann im Endeffekt eine eigene Gruppierung gebildet, nämlich die Radicals. Das klingt so ein bisschen wie die Revolution irgendwie, aber das war schon ein cooler Moment damals. Und man hat genau gewusst, so dass das so viel Talent, was da in einem Rutsch irgendwie rübergekommen ist. Ich fand das damals mega, weil warst du ja dann schon ein bisschen klüger, du hast die Leute schon mal gesehen, du weißt, was die zu leisten imstande waren. Und das hat mega Impact gehabt, also für mich. Und gerade so jemand wie Chris Benoit, der ja damals wirklich so auf der Höhe seiner Schaffenskraft fast war, natürlich ein paar Jahre später dann irgendwie erst Champion geworden ist, aber das war jemand, wo man immer gesagt hat, so, der muss doch zu mehr geschaffen sein. Und auch in Eddie Guerrero hat man sich immer gedacht, so, ja, der muss doch irgendwie gut gepusht werden. Ne? Weil bei Team Malenko war ich mir immer nicht so sicher, weil der war halt schon dann, gerade für die WWF-Gefilde, so ein bisschen arg klein und ein bisschen arg blass, der nur auf seinen Fähigkeiten irgendwie basiert hat. Auch in Saturn war da ein bisschen schwierig, den einzusetzen, aber auf jeden Fall die Übernahme der Radicals, dass sie da auf einmal bei WWF aufgeschlagen sind, war fantastisch in dem Moment. Und der hat aber gleich Pech gehabt, Shaggy. Was ist denn da passiert?
Er hat sich gleich in seinem ersten Match quasi in Tag Team Match, ich glaube, das war auch gegen die New Age Outlaws in der Seite von Perry Saturn, relativ schwer verletzt. Ich glaube, er hat sich den Ellenbogen gebrochen beim Frog Splash.
Genau.
Ja. Ja, und dann ist er halt erstmal die erste Zeit ausgefallen. Und die Radicals waren erstmal nur zu dritt.
Ja, das ist natürlich. Das war ja sogar so, dass sie sollten, glaube ich, das Match eigentlich gewinnen. Aber Eddie hat sich halt den Ellbogen gebrochen und hat dann echt Panik gekriegt, weil er so Schmerzen hatte und hat wohl nur zum Road Dogg gesagt, pin mich und damit dieses Match vorbei ist oder irgendwie so war das, glaube ich, sogar. Da durften sich, glaube ich, auch Backstage noch was anhören, dass sie quasi on the fly einfach entschieden haben, dass das Match anders ausgeht.
Aber ich meine, was willst du machen, ne, in dem Moment? Also, so ja, nee, wir führen das Match jetzt so wie es geplant ist zu Ende und dann haben wir einen verletzten Tag-Team-Champion. So, yay, doof gelaufen. Naja, aber für Eddie Guerrero war es natürlich ein doofer Einstand irgendwie. Trotzdem ging es danach für ihn bergauf, um es mal so zu sagen. Auch wenn da Chris widersprechen wird, weil danach ging es nämlich dann, dieses ungleiche Duo mit China ging dann ein paar Monate später los. Chris, du bist da nicht so begeistert von, weil du China nicht magst. Ich fand diese Zeit super unterhaltsam. Erklär mal, warum gefiel es dir nicht?
Ich mochte halt nichts wirklich, was mit China zu tun hatte. Ich fand die immer ganz furchtbar in sämtlichen Variationen. Ob als Valet bei die Generation X oder die Sache mit Chris Jericho. Ich mag China einfach nicht. Vor allem, wenn sie im Ring steht und Matches abliefert. Das fand ich irgendwie immer ganz schrecklich.
Ich habe letztens noch mal das Housekeeping-Match gesehen, schlimm, mit ihr und Jeff Jarrett. Das war furchtbar.
Ja, so Sachen. Irgendwie, ich konnte mit China einfach nie wirklich was anfangen. Aber ich werde dir trotzdem nicht ganz widersprechen, denn ich richte mich am Shaggy aus. Ich möchte mir was Positives abgewinnen. Ne? Ja. Das Gute war, China war halt eben ein Star in der WWF. Das war jemand, der immer so seine Storyline hatte, bis zu einem gewissen Punkt. Und Eddie hat dadurch halt einfach so das Rampenlicht abbekommen. Er ist ins Rampenlicht gekommen und war quasi direkt in einer Fehde um den Intercontinental Title beteiligt.
Ja, und er hat auch auf einen Schlag ein Gimmick gehabt. Ne? Da war auf einmal Latino Heat. Hat so ein bisschen das Latino-Lover-Gimmick da gehabt. Da sind ja auch teilweise urkomische Vignetten bei rausgekommen, das muss man auch mal sagen.
Shaggy, das stimmt,
wolltest du noch was dazu sagen, Chris?
Wo du urkomische Vignetten sagst, war nicht mal irgendwas, Also nachdem China schon zu ihm geturnt war, dass sie sich für den Playboy ausgezogen hat und Eddie wollte irgendwie die Playboy-Menschen
Das
stürmen
war
oder so, weil er sich
später, das
verändert
kam dann
hat.
in der Feder, aber das war auch eine ganz, ganz lustige Geschichte. Aber lass uns chronologisch durchgehen. Also wie diese Vignetten, als er quasi seine Latino Heat, seine innere Wirkung auf Frauen gefunden hat, das war schon großartig, das war schon super. Und ich fand die Zeit mit China toll. Also es war ja so, dass China zu dem Zeitpunkt ja noch in der Kooperation mit Jericho war und Eddie dann gegen Jericho gekämpft hat und China geturnt ist gegen Jericho in dem Match und Eddie geholfen hat, weil Eddie halt diese Latino Heat hatte. Sie konnte der Latino Heat nicht widerstehen. Und das fand ich schon cool. Also ich mochte die beiden Seite an Seite. Ich fand, das war ein super Duo. Zu der Zeit hat mit China auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und die sah auch, muss ich auch mal sagen, wirklich hot aus zu dem Zeitpunkt. So, jetzt habt ihr es.
Mir hat das auch damals gefallen. Und wie Chris gerade schon richtig gesagt hat, ne, es hat halt eben einem Eddie Guerrero massiv geholfen, einfach da seine Persönlichkeit entwickelt, weil die sind halt da eben rübergekommen, waren halt eben diese Outlaws, also die Radicals irgendwie, und die hatten aber keine richtige Persönlichkeit. Und das war auch was, was zum Beispiel einem Dean Malenko oder auch einem Perry Saturn halt eben so ein bisschen gefehlt hat, um da wirklich sich durchzusetzen. Während beim Chris Benoit hat das noch irgendwie funktioniert, aber Eddie Guerrero hat dann wirklich auch entdeckt, dass er halt eben auch einen Charakter darstellen kann und dann eben auch mit dem Publikum spielen konnte. Ne? Und ich weiß nicht mehr, in welchem Kampf das war, aber es gibt ja dann auch so, da hat er dann ja auch schon so ein bisschen dieses Cheating da drin gehabt. Ne? Also wo dann irgendwie, wo er dann am Anfang des Matches China die Rosen überreicht hat und am Ende hat dann China jemanden mit den Rosen niedergeschlagen und dann steckte dann rein zufällig eine Eisenstange in den Rosen drin, weißt du, huch, wie kam die dann da rein, ne? Also das war immer mit so einem Augenzwinkern und das war lustig. Also ich
Ja, aber
mochte das.
so wurde ja auch so ein bisschen Zwietracht in dieser Beziehung zwischen China und
Genau.
Eddie gesät dann eben auch, dass er halt immer mehr ja, geschummelt hat, um zu gewinnen. Vor allem war es ja auch so, war es nicht, China war Champion und dann kam dieses Match gegen, lass mich nicht lügen, Engel.
Genau, mit Kurt Angle, ja.
Und Eddie hat, man merkte ihm halt auch so an, dass ihm das nicht passte, dass er nicht der Champion war. Und er hat sich da so ein bisschen reingedrängt. Er wollte ja seine Mamacita beschützen,
Genau.
wenn ich mich richtig erinnere. Und es war aber so, dass es dann quasi ein normaler Three-Way war. Und Eddie ist er nicht auf China dann gefallen irgendwie? Oder er wollte sich um sie kümmern, dass sie verletzt war und hat sie damit gepinnt? War das nicht irgendwie
Genau.
so?
Ja,
Ja.
genau.
Und
Ja.
dann hat er halt immer so geschummelt, um seinen Titel zu verteidigen. Dadurch also so ein bisschen Zwietracht gesät halt. Dadurch ist es auch interessanter geblieben eben mit diesem Duo. Und so gerade an dem Moment, das konnte die WWF ja damals gut, immer so gerade an dem Moment, wo man dachte, jetzt muss genau das passieren. Also in diesem Fall, China verlässt Eddie, hat er ihr doch einen Heiratsantrag dann gemacht. Und sie sagt natürlich ja. Das war so ein bisschen wie bei der Survivor Series, wo alle davon ausgingen, The Rock wird Champion und ist strahlender Face und dann wird er zum noch böseren Heel. Nur in abgemilderter Form so. Das konnte die WWF damals echt gut.
Ja, also das war eine interessante Storyline, eine interessante Entwicklung. Und dann, du hast es ja gerade schon eben angesprochen, wie das Ding dann geendet ist. Also wir hatten auf der einen Seite halt diese Geschichte mit dem eifersüchtigen Eddie Guerrero, der natürlich da irgendwie bei dem Playboy-Magazin irgendwie da was aufmachen wollte. Und am Ende ist aber diese Verlobung, die du gerade angesprochen hast, die ist ja dann aufgebrochen
Ja.
worden, weil man Eddie Guerrero oder weil China Eddie Guerrero mit zwei Damen des Godfathers unter der Dusche erwischt hat. So, huch. Ne, und dann, ja, war
Ja,
es dann eben.
er sagte halt, zwei Mamacitas sind besser als eine.
Tja, man muss Prioritäten
Und
setzen.
ich glaube, eine von den Hosts damals war Victoria, wenn mich nicht alles
Das
täuscht, oder?
stimmt.
Aber noch vor ihrem WWE One dann. Ja, klar, aber. Two Mamacitas are better than one. Das ist ja auch nicht ganz falsch wahrscheinlich, oder? Das ist nur die eine Hand. Aber wenn wir schon mal die
Das musste
Möglichkeit
Olaf
haben.
jetzt auch noch unter die
Olaf.
Nase
Ach so, Olaf.
reiben.
Ja, wenn wir schon mal die Chance haben, über die Playboy-Menschen zu reden, sollten wir das nochmal ganz kurz erwähnen, was Chris vorhin gesagt hat. Das war eine lustige Story, wie ich auch fand. China hat sich ja damals für den Playboy ausgezogen und Eddie fand es gar nicht gut. Ja, das konnte er mit seiner Latino Heat, mit seiner Männlichkeit nicht ertragen, dass sich seine Frau für den Playboy auszieht. Und da ist er ja sogar zur Menschen und hat versucht, irgendwie reinzukommen und um mit Hugh Hefner zu reden, um ihm das auszureden, dass China sich auszieht. Das war die Story. Aber kurz danach war das auch mit den beiden Mamacitas. Und das war dann das
Ja.
Ende.
Und dann war es das
Ich,
Ende,
mu
ganz
ich muss
genau.
mal gerade kurz sagen, jetzt so im Nachhinein, wo man das Revue passieren lässt, das war schon echt verdammt lustig alles. Aber ich mag China trotzdem nicht.
Nein, das war aber eine gute Zeit. Also das
Ja,
war wirklich auch eine. Du
es
musst
war
ja auch
eine ordentliche
überlegen, das war ja
Zeit.
keine Top-Fehde, aber das war halt echt eine gute Mid-Card-Fehde und die echt einfach gut unterhalten hat. Ne? Und
Es
das.
war eine Spotlight-Fehde.
Ja, eben. Ja, und ich glaube halt schon, dass da viele dabei gewesen sind. Es ist ja so ein bisschen soapy, es ist so ein bisschen lustig, es ist aber dann auch so ein bisschen ernst dabei. Ich glaube, da waren viele dabei, die sich davon einfach gut unterhalten gefühlt haben. Und Eddie Guerrero und China, die hatten auch eine gute Chemie zusammen. Also das hat super mit den beiden funktioniert. Natürlich auch, weil die so ungleich waren. Ne? Also Eddie ist ja da auch mal so geschmeidig einen halben Kopf kleiner als China. Gerade wenn sie dann noch die entsprechenden Schuhe angehabt hat, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Und dadurch war das halt eben so ein schönes Odd-Couple, was dann aber trotzdem irgendwie auch Spaß gemacht hat. Also das war schon okay. Und ja, nach der Trennung, da hatte erstmal der gute Eddie Guerrero so ein bisschen Phase eigentlich so. Er hat dann nochmal um den European Title gefädelt, hat ihn unter anderem dann bei WrestleMania 17 gegen Test gewonnen. Und dann aber, ja, hat man dann eben gemerkt, dass irgendwie bei ihm auch so ein bisschen die Dämonen die Überhand genommen haben, muss man so zu sagen. Er ist ja dann im November 2001 ist er dann ja wegen, wie nennt man das so schön, DUI, also Drunk Driving irgendwie, also Fahren
Driving
unter,
under influence.
genau, Fahren unter Einfluss, wie man es auch immer nennen mag, ist er eben dann festgenommen worden. Ich glaube, der Mugshot, der kursiert heute noch irgendwie durchs Internet. Und ja, ist dann auch Tage später dann eben entlassen worden. Ne? Also sprich, er hatte da die massive, ja, massive Drogenprobleme einfach und Alkoholprobleme. Ja, so ein bisschen wie Kurt Angle auch, ne? Also muss man ja auch mal so ganz klar sagen. Und in der Folgezeit,
Ganz
ja.
kurz, Olaf, Anfang des Jahres vor dem Unfall war es ja sogar so, dass er auch eine kleine Auszeit genommen hat, weil er da auf einen Entzug genommen hatte, wegen Alkohol und den Tabletten und dieser Verhaftung aufgrund von Fahren unter Alkoholeinfluss war ja sogar dann danach, ein paar Wochen oder
Ja,
Monate
eben.
nach
Die
der,
war
nach der
während
Reha.
seiner Auszeit, oder nicht?
Ja, kurz
Er
danach.
war im Reha, also WWE hat ihn in einen Entzug geschickt und dann Zeit später, eben wo er nicht im Programm war, war dann seine Alkoholfahrt. Und da haben sie sich dann von ihm getrennt.
Ja, auf jeden Fall keine gute Zeit. Für Eddie bedeutet das jetzt, dass er dann ja wieder auf den Independent Circuit irgendwie gegangen ist, hat da nochmal starke Matches abgeliefert, war unter anderem bei Ring of Honor unterwegs und bei World Wrestling All-Stars war er da unterwegs. Ja, und war halt dann einfach mal eine ganze Zeit lang weg von WWE, um sich da so ein bisschen auszukurieren. Und ja, ist dann
War er
2000.
nicht sogar im Main Event des ersten, also der ersten Ring of Honor Veranstaltung oder irgendwie
Ich meine, es war
sowas?
die. Z Also er war bei. Bei mir ist das immer ein bisschen merkwürdig, weil auf der DVD war, glaube ich, dieser Kampf nicht drauf. Aber ich glaube ja, das war bei The Era of Honor Begins. Und da
Ja.
war er, meine ich, ich weiß nicht, ob es der Main Event war, aber er war
Doch.
auf jeden Fall. Ich meine, der Main Event war doch Bryan Danielson gegen Christopher Daniels gegen Loki.
Aber war es nicht das Championship-Match?
Nee, damals gab es noch keinen. Das war ein anderes Title-Match. Das war, ich glaube,
Verwechsel ich das
IWA.
jetzt?
IC-Title oder
Genau,
sowas.
das war Stimmt,
der
das war's. Ja, genau.
IWIC-Title.
Aber er war auf jeden Fall auch bei ersten Ring of Honor Card. Ja,
Ja,
ja.
genau.
Okay.
Nee, das ist auch nicht so einfach, das noch zu rekonstruieren, weil damals natürlich auch so, wir sind jetzt im Jahr 2001, da war auch so die Informationspolitik übers Internet war damals noch schon ein bisschen schwieriger, als es heute ist. Und wie gesagt, ich kann mich an diesen Kampf auf der Card, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß, ich habe damals, ich war ja 2004 zu WrestleMania 20, war ich in den USA und habe mir da WrestleMania 20 im Madison Square Garden angeschaut und habe mir dann halt eben auch DVDs geholt. Und irgendwie, ich kann mich an den. An diesen Triple Threat Main Event kann ich mich halt von der ersten Ring of Honor Show erinnern, an alles andere nicht mehr. So, also es ist ganz, ganz, ganz merkwürdig, wie das damals gewesen ist. Also wenn da jemand Ahnung hat, ob das auf der alten Ring of Honor Version drauf gewesen ist, auf der DVD, gerne mal schreiben. Ich habe da keine Erinnerung dran, wie das damals gewesen ist. Aber auf jeden Fall, ja, hat Eddie Guerrero mehrere Matches bei Ring of Honor bestritten. Also ich weiß, da war auch noch ein Tag Team Match irgendwann mit dabei und solche Sachen. Also war da relativ aktiv und ist dann halt eben erst 2002 eben wieder zu WWE zurückgekommen und hat dann erstmal gegen Rob Van Dam gefehdet und hat unter anderem ein Leitermatch bestritten. Da gibt es auch diese legendäre Szene, wo ja auch ein Fan eingegriffen hat, ne, der dann die Leiter umgeschubst hat in dem Kampf. Und natürlich gab es dann auch bei Backlash ist er zum zweiten Mal Intercontinental Champion geworden. Ja, also das das wollen wir da auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Und ja, in der Folgezeit hat er sich dann da eben versucht, weiter nach oben zu kämpfen. Die Fehde mit einem gewissen Herrn Steve Austin hat ja nicht so recht funktioniert, ne, aus Gründen, weil der Steve Austin ja keine Lust gehabt hat, ja, gegen ihn zu fäden, muss man so zu sagen. Der Steve Austin ist ja dann eine gewisse Zeit lang von WWE verschwunden. Und für Eddie Guerrero ging es ja dann eigentlich weiter mit dem SmackDown 6. Und da war da halt eben der erste Brandsplit. Und das war eine geile Zeit. Chris,
das war wirklich geil.
Erklär mal, was war denn da?
Ja, es war halt der erste Brandsplit. Und man muss es so sagen, auch Raw war damals schon die A-Show eben. Ja. Bei SmackDown waren eher so ein bisschen ja, die Leute, die durch ihre Workrate eben überzeugen, durch ihre Arbeit im Ring. Und da setzten sich halt eben 6 Leute durch. Das waren Eddie Guerrero, Chavo Guerrero, Rey Mysterio, Edge, Kurt Angle und Chris Benoit. Und was halt geil war, sie haben diese 6 Leute immer so kreuz und quer gegeneinander fäden lassen. Dann haben sich die Teams gebildet, eben Eddie und Chavo waren dann eben als Los Guerreros unterwegs, wo dann auch sich eben dieses Light-Sheet-Steel-Gimmick erstmal richtig festgesetzt hat.
Ja.
Ray konnte gut mit Edge, Engel und Benoit fanden sich halt gegenseitig ein bisschen Knorke, weil sie eben gerne ja jemanden technisch zertrümmern wollten im Ring. dadurch war dann auch so eine richtig schön lange Tag-Team-Fehde, die dann, glaube ich, bei der Survivor Series 2002 geendet ist. Geiles ja. Match auch. Auch immer so ein bisschen Overbooking dann, wenn alle aufeinander getroffen sind. Oder auch die Einzelmatches, Eddie gegen Edge und Engel gegen Ray und was nicht alles. Das war einfach eine richtig gute Wrestling-Zeit bei ja. SmackDown.
Das muss man ganz klar so sagen, das waren einfach 6 Leute, die da eben einfach mordsmäßig abgeliefert haben. Also die Tag-Team-Matches, egal ob jetzt von 2 der Teams oder von mit allen 3 Teams, die waren absolut fantastisch. Also da ruhig mal Survivor Series 2002 anschauen, das war herausragend, was die 3 Teams da abgeliefert haben. Und ich weiß, also
Vor allem, was für gute Assis einfach Eddie und Chavo waren, wie sie immer versucht haben, sich aus diesem Match rauszuhalten. Und dann so richtig besorgt waren, als sie dann doch eingetaggt wurden von jemand anderem. Und, ja. und irgendwie wieder versuchten, dann rauszukommen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Also es ist wirklich so eine gute Mischung aus technischem und auch spektakulären Wrestling, den verschiedenen Charakteren, die aufeinandertreffen. Und auch so ein bisschen Comedy halt auch noch drin, ohne dass es lachhaft wirkt. Ganz, ganz groß.
Ja. Du hattest halt einfach 3 Teams, die halt irgendwie auf ihre Weise, jedes Team hatte seine eigene Persönlichkeit. Das haben wir jetzt heute schon ein paar Mal angesprochen. Also du hast es gerade gesagt, ne? Also die Guerreros auf der einen Seite halt dieses Cheat-to-Win-Gimmick, das kam da halt so langsam durch. Dann hattest du auf der anderen Seite halt eben, du hast gerade gesagt, Benoit und Engel wollen die Leute im Ring technisch zertrümmern. Die waren sich aber am Anfang gar nicht so sonderlich grün, sondern die mochten sich eigentlich überhaupt nicht und haben aber dann quasi durch ihre Antipathie diesen Wettbewerb irgendwie entdeckt, um eben, was du gesagt hast, ne? Also die Gegner quasi auseinanderzunehmen. Und darüber haben die als Team zusammengefunden und das eigentliche ganz klare Babyface-Team waren dann irgendwie Rey Mysterio und Edge, die auch in ihrer Zusammenarbeit einfach ganz klasse waren. Und also diese 6 Leute haben einfach das Bild von SmackDown damals absolut geprägt. Und das war eine geile Zeit. Also wenn du Wrestling-Fan bist und gerade wenn du gutes Tag-Team-Wrestling sehen möchtest, da warst du da gut aufgehoben bei SmackDown damals. Ne? Da ist ja dann
es lohnt sich halt wirklich mal so auf dem Network das SmackDown-Jahr 2002 einfach mal durchzugehen. Man muss nicht alles gucken, man kann auch mal ein bisschen spulen. Aber da sind echt gute Matches bei.
Ja, muss auch dazu sagen, da kam ja dann auch hinterher, kam dann noch World's Greatest Tag Team kam dann eben hinterher auch noch mit dazu. Ne? Also da waren schon echt talentierte Wrestler einfach am Start. Und da hat sich dann SmackDown auch eigentlich so den Namen gemacht als die Wrestling-Show von den WWE-Shows, finde ich. Also war immer damals mein Eindruck davon. Bei Raw hast du halt immer die großen Namen gehabt, ne? Von hier von Triple H über was weiß ich wen. Aber bei SmackDown hast du dann eben dann die kleineren Leute, die dann eben die großartigen Matches abgeliefert haben. Ne? Also das war eine gute Zeit, gerade für Tag-Team-Wrestling, muss man ganz klar so sagen. Dummerweise ist ja das Tag-Team dann zwischen Eddie und Chavo ist ja relativ schnell gesprengt worden, weil sich ja dann Chavo irgendwann dann den sag mal, die Bizeps gerissen hat. Und dann musste sich Eddie einen neuen Tag-Team-Partner suchen, der Tajiri war, der dann wieder zurückgekehrt ist, was auch überhaupt nicht gepasst hat so richtig. Das hat auch nicht lange gehalten. Und infolgedessen hätte eigentlich...
Aber, das hat so von den Charakteren nicht so gut gepasst, aber haben die nicht so ein echt gutes Leitermatch gegen das World Greatest Tag Team gehabt?
Das stimmt, das hatten sie, ja. Das stehe ich ihnen, oder das gönne ich ihnen irgendwie, das war bei Judgment Day damals.
Genau.
Da ist er quasi eingesprungen, der gute Tajiri, und gegen Team Angle. Das war ein absolut gutes Tag Team Match, aber ich weiß halt noch, als ich das damals sehen wollte, da habe ich das nicht mitbekommen, dass Chavo verletzt war. Und dann ist es halt Tajiri und denkst du so, oh, das ist Tajiri und das ist nicht Chavo. und ich mag Tajiri echt gerne, aber das hat für mich nicht funktioniert, weil Tajiri da natürlich auch so ein, er war ja so ein halber Comedy-Charakter, als er da bei der WWE gelandet ist. Und deswegen, ja, hat das für mich so ein bisschen nicht so richtig funktioniert, habe ich nicht mitgenommen. Aber das Match war auf jeden Fall sehr, sehr gut, aber trotzdem ist dann eben Eddie Guerrero hinterher gegen Tajiri geturnt und hat ihn dann eben auch unter anderem durch die Windschutzscheibe seines Lowriders gehauen. Und das Lustige war halt eben, dass das Publikum halt eben Eddie Guerrero trotzdem angefeuert hat, obwohl er eigentlich der Bösewicht hätte sein sollen. Und da hat man dann eben gemerkt, so, immer wenn das Publikum den Bösen anfeuert, macht man irgendwas richtig. So. Und dann hat man eben schon so gemerkt, da entwickelt sich was. Es ging dann noch erst um den,
Aber das waren sie sich ja auch bewusst, glaube ich. Dass sie damit in die Richtung gehen. Hatte nicht Eddie sogar dann eine Promo gehalten, nachdem er ihn da durchgefeuert hatte?
Ja.
Dann hinterher so, aber ihr könnt mir doch nicht böse sein, oder? Irgendwie sowas hatte er doch gesagt. Und dann hat das Publikum doch auch geantwortet mit No, wir sind hier nicht böse. Und wenn du schon in so eine Richtung gehst bei der Promo, dann weißt du doch eigentlich, was Sache ist. Dass die Leute so einem liebenswerten Drecksack eben zujubeln.
Das war nur die extremere Variante des Light-Cheat in Steel-Gimmicks. Also das war ja auch nicht Basic, so in dem Sinne. Aber es kam richtig gut an. Und ich glaube schon, dass man darauf hingearbeitet hat, dass er der coole Heel ist quasi, der aber eigentlich irgendwie zu cool ist, um ausgebuht zu werden.
Ja, und er hat ja auch durch seine Art einfach da so viel wettgemacht. Ne? Also ihm konnte man da nicht wirklich böse sein, wie du gerade schon gesagt hast, Chris. Also das war, da hat man aber auch gemerkt, dass sich dieser Charakter Eddie Guerrero halt einfach in eine sehr, sehr interessante Richtung lenkt. Ne? Also ich bezeichne dir heute auch noch das Match von Vengeance 2003, also das kam dann in der Folge dessen, als ganz, ganz wichtiges Match für die Charakterentwicklung, weil er da eben diesen Belt-Trick probiert hat, ne? Also wo er dann so getan hat, als wäre er von Benoit niedergeschlagen worden mit dem Gürtel und solche Sachen. Also das war schon eine interessante Geschichte, wie man das damals gemacht hat. Und Eddie Guerrero hat damals auch einfach mal Titel gesammelt, muss man sagen. Also er ist dann als Tag-Team und als US-Champion, also mit dem zurückkehrenden Chavo Guerrero, ist er dann eben auch aus dem SummerSlam rausgegangen und man hat dann gemerkt, da entwickelt sich was ganz Großes und allerspätestens dann Anfang 2004 hat man es dann eben gemerkt, weil er dann eben in den Main-Event gepusht worden ist.
Ne? Darf ich noch kurz was sagen? Wo sie die Tag-Team-Titel hatten, täuscht mich da meine Erinnerung oder haben sie die an die Basham Brothers verloren dann?
Ja, sie haben sie an die Basham Brothers
verloren. Alter Schwede.
Danke, dass du die nochmal aufführst.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil da wird einem erstmal bewusst, was mal für Leute in der WWE rumgeschwirrt sind.
Duck Gott, waren die schlimm. Duck und
Danny Basham. Das war Duck und Danny Basham, genau. Meine Güte, das war halt auch so das schwarze Loch des Charismas.
Ja, war damals noch Shaniqua noch mit denen dabei?
Shaniqua war noch die Managerin der beiden, ja.
Ja, eben.
Sadomaso.
Ja. Aber die war doch nicht allzu lange dabei. Die hat doch irgendwas gemacht danach, dass sie dann relativ schnell gefeuert worden ist.
Ja, ich glaube, es war auch irgendwelche Äußerungen im Internet. Ich glaube, Social Media gab es in dem Sinne noch nicht. Und daraufhin wurde sie gefeuert.
Ja, das war auch eine Tough Enough-Teilnehmerin, oder? Kann das sein?
Das weiß ich leider nicht
mehr. Ja, ich glaube fast, Shaniqua klingelt irgendwas von wegen Tough Enough.
Ja, aber
es war auf jeden Fall wichtig, dass sie die Tag-Team-Titel verlieren in dem Sinne, weil Eddie hatte ja, wie du auch gesagt hast, zu dem Zeitpunkt auch noch den US-Title und parallel war er Tag-Team-Champion und man wollte ihn jetzt tatsächlich einfach in höhere Sphären pushen und da musste er die Titel erstmal verlieren und da waren die Bashams halt gerade da, warum nicht?
Ja, ne, wenn, naja. Ich fand die Bashams damals auch. Ich weiß nicht, was ich zu dem, wie ich das abbiegen soll, dass das richtig war, dass man den Bashams den Gürtel
gegeben hat. Ja, es gab, hätte sicherlich auch bessere Tag Teams gegeben, denen man den Titel hätte geben können. Aber
so wie du das sagst, haben die Bashams den Titel bekommen, so wie Homer seinen Job erst einfach aufgekreuzt, als das Atomkraftwerk aufgemacht hat.
Man braucht halt jemanden, dem man den Titel abgeben konnte. Die waren halt da.
Ja,
ihr habt schon recht. Man hätte sicherlich bessere Alternativen als die Bashams finden können. Aber so waren die Bashams auch immerhin mal Tag Team Champions. Das kann nicht jeder von sich sagen in der WWE.
Ja, ich fand die damals auch echt nervig, weil die doch teilweise dann, also du bist halt so verwöhnt gewesen, so 2003, dieses geile Jahr mit den SmackDown Six und du hast so geile Matches und dann kommen irgendwann die Bashams, weißt du? So. Die waren ja noch nicht mal richtig scheiße, aber die waren halt auch nicht so, dass du sagen würdest, so, den gebe ich jetzt einen Titel.
So, das also waren ich solide so Wrestler, aber die absolut gar kein Charisma hatten und ich konnte sie auch eh nie unterscheiden. Also das war
ja, das ist richtig.
Vollkommen egal, wer von denen im Ring war. Also es war nicht das beste Tag-Team aller Zeiten, aber sie waren halt da. Es gab auch noch schlechtere.
Ihr habt letzte Woche über schlechte Gimmicks gesprochen, über Wrestling-Trash. Ich musste übrigens, als ich das gehört und geschnitten habe, musste ich zwischendurch an die Dicks denken. Kennt noch jemand die Dicks?
Ja, wo wir gerade bei schlechten Tag-Teams sind. Wollte ich gerade ansprechen. Habe ich irgendwie dumme, komischerweise auch dran gedacht, wenn man über Bashams redet. <So. lacht> Chris kennt die Dicks bestimmt noch.
Chris, kennst du die Dicks noch?
Ich kenne die Dicks nicht mehr.
Ne. Und alle, die wir sagen, Olaf, lass uns nicht mehr von den Dicks erzählen, lass uns einfach, googelt alle mal bitte nach den Dicks und schaut euch ein paar Matches dabei an.
Ja, das ist vielleicht keine gute Idee.
Gib mal Wrestling Dicks, gib das mal bei Google ein, das kommt garantiert gut an.
Eugen Jonathan, was machst du da? Die haben bei Headlock gesagt, ich soll nach Dicks googeln.
Ja, wie hießen die beiden Dicks nochmal mit Vornamen, Shaggy?
Ich wusste nicht mal, dass die Vornamen haben.
Rather Short und Even Longer, oder was?
Ja, irgendwie sowas. Oh Mann, nein, die Dicks waren ganz großartig. Aber bitte googelt nicht Dicks im Internet. So, zurück zum ernsten Geschehen hier. Google 2004 Dicks. War dann die Zeit für Eddie Guerrero gekommen. Shaggy, erklär mal, was ist da passiert?
2004? Ja, das war erst im ersten Mal gab es ja noch eine kleine Fehde mit Chavo. So nachdem die Tag Team Titel verloren haben. Weil ich glaube, das Match der beiden fand beim Royal Rumble noch statt. Und dann ging's los mit Eddie Guerrero. Und zwar war das die Zeit, das war jetzt die Zeit, in der man die WWE gemerkt hat, dass sie auch mehr auf die Leichtgewicht vielleicht ein bisschen setzen sollte, auf die charismatischen Wrestler, auf die guten Wrestler. Und da gab es den Royal Rumble, den damals Chris Benoit gewonnen hatte. Der war eigentlich zu dem Zeitpunkt auch noch Smackdown-Wrestler, aber Benoit hat sich dann im Laufe der Road to WrestleMania dafür entschieden, zu Raw zu wechseln und dort Triple H herauszufordern. So hatte man bei Smackdown zu dem Zeitpunkt keinen Number One Contender auf Brock Lesnar, der zu dem Zeitpunkt dann Champion war. Und es gab eine 15-Mann Battle Royale, bei der Eddie damals gewonnen hatte und tatsächlich ein Titelmatch gegen Brock Lesnar bei, war es No Way Out vor WrestleMania? Ich glaube, es war No Way Out.
Ja, es war No Way Out.
Ein Titelmatch gegen Brock Lesnar bekommen hat. Und zu dem Zeitpunkt dachte man, hey, wie soll denn jetzt ein Eddie Guerrero ein Brock Lesnar besiegen? Das ist doch eigentlich unmöglich. Das ist wahrscheinlich einfach nur nochmal ein Übergangsgegner für Brock auf dem Weg zu WrestleMania. Denn dort sollte Brock auf Goldberg treffen. Die beiden haben sich auch beim Royal Rumble, glaube ich, das erste Mal gegenübergestanden bei einem Backstage-Segment und haben sich danach so ein bisschen bekriegt, obwohl Goldberg ja, glaube ich, auch Raw Wrestler war zu dem Zeitpunkt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Aber bei dem Match dann, bei No Way Out, beim Main Event, hat tatsächlich Goldberg eingegriffen, hat Brock Lesnar den Spear verpasst und Eddie konnte daraufhin mit dem Frog Splash seinen ersten World Title bei der WWE holen. Das war eine Riesenüberraschung.
Ja, und es war auch ein Riesenmoment einfach. Also, da hat niemand mit gerechnet. Das war der Mega-Upset. Und ich kann mich auch noch dran erinnern, so, wie ich das heute auch noch mache, ich habe mir den Event dann am nächsten Tag angeschaut und ich war total weggebeamt. Also, erstmal war das ein klasse Kampf, muss man ganz klar so sagen, zwischen Eddie Guerrero und Brock Lesnar da. Auch da, ich hätte nicht erwartet, dass das so ein guter Kampf wird. Und zum anderen war es einfach auch ein mega emotionaler Augenblick dann, als Eddie dann den Titel gewonnen hat und dann in die Luft gerissen hat irgendwie. Das war super. Also, da hat man auch wirklich so dieses Gefühl gehabt, man hat halt eben diese Reise, das geht ja immer, Wrestling geht ja viel darum, dass man die Reise eines Wrestlers miterlebt von einem kleinen Undercarder bis hin irgendwie zum Champion. Und das hat hier eben funktioniert. Und du warst einfach nur glücklich, dass Eddie Guerrero eben jetzt diesen Weg gegangen ist und dass er das große Gold halten durfte. Und er war dann eben Undisputed Champion. Das war ein Riesenmoment und hat ihn dann auch zugleich zu einem Triple Crown und Grand Slam Champion gemacht. Ne? Also das war absolut fantastisch. Und Eddie Guerrero, ich habe es ja gerade schon angesprochen, traf dann bei WrestleMania 20 eben auf Kurt Angle. Und auch da wahrscheinlich, naja, mal von dem, ich sag mal so, das beste Einzelmatch auf der Card, weil der Main Event war natürlich noch stärker mit Triple H gegen Shawn Michaels, gegen Chris Benoit. Aber auch ein sehr herausragendes One-on-One-Match mit Kurt Angle da, was er dann am Ende eben durch sein cleveres Cheating, um es mal so zu sagen, irgendwie gewinnen konnte. Nämlich da hat Kurt Angle oft genug den Ankle-Lock angesetzt und Eddie Guerrero hat dann der Knöchel natürlich furchtbar weh und hat dann eben seinen Schnürsenkel so aufgeschnürt und ja, dann wollte Angle nochmal irgendwie den Ankle-Lock ansetzen und dann gab es hin und her und hin und her und auf einmal hat Angle den Schuh in der Hand und infolgedessen rollt eben dann Eddie Guerrero Kurt Angle ein und hat dann eben durch seine Cleverness und auf einer Socke den World-Title verteidigt. Das war ein absolut geiler Moment und ich weiß auch noch, wie ich da in der Halle gestanden habe und die Leute sind mit mich herum ausgerastet, weil sie sich einfach so gefreut haben und den aus heutiger Sicht, bitte?
Super innovativer Spot am Ende. Also ich fand das ja auch richtig toll. Ich habe es live im Fernsehen gesehen. Ich fand das, am Anfang dachte ich, what? Und dann, ja, hat er wirklich gewonnen. Was war das denn? Wie geil war das denn? Ich fand, das war echt innovativ. Und das war auch ein echt, also erinnerungswürdig. Das war super. Aber ja, ganz wichtig ist noch, ganz am Ende, nach dem Main Event, was bei WrestleMania noch passiert ist. Und das würde ich gern von jemandem hören, der live in der Halle war, Olaf. Das ist für mich vom Fernseher einer der emotionalsten Momente in meiner Wrestling-Karriere. War es für dich genauso?
Ja, auf jeden Fall. Also dann hat ja dann Chris Benoit im Main Event den Heavyweight Belt gewonnen von Triple H durch Aufgabe. Und dann ist ja dann sein bester Freund Eddie Guerrero rausgekommen und diese beiden haben dann eben zusammen gefeiert. Und das war ein unfassbarer Gänsehautmoment, wo die beiden dann da im Konfetti-Regen im Madison Square Garden standen. Und alle Leute haben halt das gefeiert, weil alle Leute, was da auch in der Crowd abgegangen ist. Ne? Also New York ist ja bekannt dafür, dass da eh so eine raue Crowd ist. Und die Leute wollten, die hatten die Schnauze voll von Triple H und die hatten die Schnauze voll von Goldberg und Brock Lesnar. Und hier war es wirklich so, als ob alle Sterne irgendwie zusammengekommen sind. Und auf einmal haben die beiden gewonnen, von denen man sich das so lange gewünscht hat. Und die stehen beide dann eben im Ring und feiern diesen riesigen Moment zusammen. Und das war ein einmaliger Moment, wo du damals Gänsehaut und Tränen in den Augen gehabt hast. Unfassbar schön einfach. Ne? Aus heutiger Sicht ist es natürlich ein bisschen traurig, muss man auch leider so sagen. Also ich habe mittlerweile so an WrestleMania 20 halt so ein gemischtes Gefühl. Also weil du eben die zwei wirklich Matches, die halt eben für mich rausstechen, sind halt eben Eddie Guerrero gegen Kurt Angle und eben das Triple Threat Match am Ende. Und bei beiden hast du inzwischen halt eben durch die Tode der Protagonisten irgendwie so einen bitteren Beigeschmack. Und das macht's echt ein bisschen schade einfach. Muss man ja halt so sagen. Aber trotzdem war das natürlich der Höhepunkt für Benoit und Guerrero, muss man ganz klar so sagen. Also das war die absolute Krönung für die beiden und für die Karriere der beiden und dass WWE den beiden da auch diesen Moment gegeben hat. Das muss man auch mal dazu sagen. Ne? Das zeigt auch, dass man in dem Moment das Feingefühl gehabt hat, was man da, wo man mit diesen beiden Figuren hin möchte. Ne? Nein, das war super. Ja? Und für Eddie Guerrero ging es ja dann weiter eigentlich damit, dass er dann infolgedessen mit JBL fäden musste. Chris, wie hast du damals die Entwicklung von JBL gesehen? Der ist ja damals dann ziemlich schnell von einem Acolyte zum Million-Dollar-Man geworden.
Ja, das ging natürlich ziemlich schnell, aber er hatte wenigstens einen Charakter. Und vor allem war es so anders zu dem, was er vorher gemacht hat, eben als rassistischer, Börsenhai oder was auch immer. Halt so ein rassistisches Bonzen-Arschloch, ja? Das war JBL. Und dadurch, dass es halt so anders war, hast du es ein bisschen besser wahrgenommen als jetzt zum Beispiel bei Jinder Mahal, wo es genau das Gleiche war, aber heute Jobber, morgen Champion, ja? Und JBL sollte halt so der bestimmende Heel bei SmackDown werden, weil auch eben das Roster recht dünn besetzt war und sie so ein bisschen was ausprobieren mussten. Und ja, JBL wurde halt relativ schnell in die Fehde mit Eddie gesteckt. Hat er ihn nicht irgendwie, bei irgendeinem Match hat er doch eingegriffen, meine ich noch, ne? JBL.
Möglich, weiß ich gar nicht
mehr. Ja, auf jeden Fall ging es zwischen den beiden hin und her. Und JBL hat halt so ein wenig die Rassismuskarte gespielt und sowohl die Fans in der Halle als auch natürlich den heißblütigen Latino Eddie gegen sich aufgebracht. Und da kam es dann zum Titelmatch bei Judgment Day,
Genau.
was durchaus sehr blutig wurde.
Ja.
Eddie kriegt so, keine Ahnung, so nach 10 Minuten Matchzeit, so grob geschätzt, kriegt er von JBL einen Stuhl an den Kopf und bladet und blutet dabei die ganze Halle voll. Also das sifft halt wirklich
Ist unfassbar.
unfassbar, ja. Das strömt nur so aus ihm raus. Und er kriegt trotzdem hin, dieses Match weiter fortzuführen. Das Match, das vergleiche ich persönlich immer so ein bisschen auch mit dem Brock Lesnar-Match. Rein körperlich ist Eddie in beiden Matches der absolute Underdog gewesen. Und beide Matches machen aber Spaß und liefern dir so die perfekte Dramatik, die du für diese Story, die dieser Kampf erzählen soll, eben brauchst, damit dieses Match funktioniert. Eddie war jemand, der hat so unfassbar gut seinen eigenen Charakter und das Drama im Ring perfektioniert. Er wusste, wie er eine Geschichte zu erzählen hat. Und ich hatte es ja ganz am Anfang schon angesprochen, er weiß ganz genau, wann er seine Comebacks zu setzen hat. Wann er sie abbricht, weil er dann doch eins aufs Maul kriegt, oder wann er sie erfolgreich durchzieht. Er weiß ganz genau, wie dieses Match wirkt. Also so ein Rädchen verbindet sich mit dem anderen. Das funktioniert einfach so, wie er sich das Match zusammensetzt. Das war bei Lesnar so, wo man immer wieder dachte, der ist doch am Ende. Aber nein, dieser Underdog, der möchte seine Chance wahren, der gibt nicht auf, der kickt noch mal aus und kriegt dann doch irgendwie da seinen Sieg durch. Und bei JBL war es ja auch so. Eddie ist erstmal auf JBL zu und hat auf ihn eingeprügelt und alles. Und dann, ich glaube, durch irgendeine Unachtsamkeit hat Eddie ihn dann in die Ringtreppe geschmissen. Und JBL hat halt eben seinen Größen- und Gewichtsvorteil ausgespielt, sodass Eddie immer mehr wieder in diese Underdog-Rolle gerutscht ist. Und wie er dann seine Comebacks gesetzt hat und wie er gewisse Aktionen verbunden hat. Das war einfach so gut, wie dieses Match funktioniert hat. Man muss es sich wirklich mal angucken. Es ist zwar eklig, weil wirklich unfassbar viel Blut,
Ja.
aber allein so vom Storytelling und der Ringpsychologie und dem Aufbau dieses Matches ist das einfach so ein Beweis dafür, einfach was für ein unfassbar cleverer Wrestler Eddie Guerrero war.
Ja, das war auf jeden Fall, es war schon ein sehr, sehr gutes Match, muss man sagen. Wahrscheinlich auch das Beste in JBLs Karriere, muss man so sagen, weil es halt eben höchst dramatisch war. Ja, muss man mal ganz klar so sagen. Also, ich hab auch noch gelesen, dass JBL auch gesagt hatte, dass die Fehde mit Eddie Guerrero ihn erst zum Star gemacht hat, um mal so ganz klar zu sagen. Also, ohne diese Fehde wäre halt JBL auch in diesem Charakter halt eben nie so overgekommen und dass Eddie Guerrero da auch wirklich alles gegeben hat. Also,
Das
sprichwörtlich alles, ne?
ja, genau, und das
Hat ja auch
merkt man halt auch in
gepasst.
der Halle.
Hat ja auch gepasst. Also Eddie war der perfekte Gegenspieler für den neuen Charakter JBL in dieser Rolle. Das hat man total auch in der Halle und auch an den anderen Reaktionen gemerkt. Ganz klar, da stimme ich Chris zu.
Nee, das war ein sehr, 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 sehr starkes Match. Der eigentlich, also der erste Kampf, der ist ja noch mit dem DQ geendet und dann gab es ja einen Rematch beim Great American Bash. Das war dann ein Texas Bullrope Match und
Ganz
da
kurz
hatte.
einhaken.
Ja, hake ein.
Bei Judgment Day, ja, das ist im DQ geendet und das ist auch noch so ein Indiz dafür, was das für ein gutes Match war. Es macht einem da nichts aus, dass es im DQ endet. Das hat ganz genau zu dieser Story gepasst, die das Match erzählt hat.
Ja.
Und es gab ja auch noch so ein Aftermath nach diesem Match, was da
Ja.
passiert ist.
Du meinst, dass Eddie Guerrero dann im Backstage-Bereich kollabiert ist, quasi?
Das meinte ich nicht. Ich meinte eher, das Match ist beendet und er schlägt auf JBL ein und bringt ihn auch noch zum Bluten und die Leute rasten aus, weil sie das so geil finden, dass dieser Rassistenarsch eins draufkriegt. Ja, aber das zeigt auch mal wieder, dass Eddie trotzdem wusste, wie weit er gehen kann mit seinem Charakter, ohne dass er irgendwie in die Zone kommt, dass die Leute ihn ausbuhen.
Ja, das stimmt schon. Nee, das war, wie gesagt, das war, diese beiden Charaktere haben halt irgendwie geklickt. Das hast du ja nicht oft, aber hier hat das wirklich dann auch funktioniert. Und Es hat JBL enorm geholfen, dass er halt hier gegen Eddie Guerrero angetreten ist. Und dann gab es ja auch den Titelwechsel und den fand ich damals ganz furchtbar. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe das damals gesehen und ich habe gekotzt, weil ich JBL so scheiße fand. Aber, muss man ja mal ganz klar so sagen.
Der
Aber
Wrestling-Gott.
ja, aber das hat ja schon, es hat ja auch in der Dramaturgie hat's halt Sinn gemacht. Aber in dem Moment, ich mochte halt JBL einfach nicht und das hat für mich dann eben nicht funktioniert und ja, es gab dann noch einige, noch ein Rematch, was dann eben auch noch screwy für JBL geendet ist. Aber Eddie Guerrero war dann im Endeffekt halt seine, sein Gürtel halt eben wieder los und musste sich dann eben wieder hinten in der Reihe anstellen. Ja, dann gab es halt noch, dann im Anschluss dann eben noch eine längere Fehde mit Kurt Angle, der damals ja als General Manager unterwegs war. Und seinen Lakaien, also Luther Reigns, nicht verwandt oder verschwägert mit Roman Reigns, und Mark Jindrak und wer da noch alles mit dabei
Gott,
war.
Mark Jindrak, den hatte ich schon verdrängt.
Man muss aber ganz kurz, bevor wir jetzt weitergehen, nochmal dazu sagen, dass die Titelregentschaft von Eddie Guerrero, so gut es für ihn war, privat ihm nicht so ganz gut getan hat, weil zu dem Zeitpunkt die Einschaltquoten von SmackDown doch leider weiter nach unten gingen und Eddie das auf sich bezogen hatte, weil er quasi als Champion das Gesicht der Sendung ist. Und also wenn man diesen Medien, wo man das sowas lesen kann, dann auch glauben kann, ging es ihm da gar nicht gut in der Zeit. Das hat ihm, und er wollte am liebsten den Titel schnell wieder loswerden. So, das sagte man damals. Und vielleicht hat es ihm auch so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen so der Spaß im Wrestling eine Zeit genommen, weil er als Aushängeschild seiner Meinung nach wohl nicht funktioniert hat.
Ja, möglich, ne? Ich meine, jeder Wrestler freut sich ja natürlich im ersten Moment darüber, wenn er irgendwie die Verantwortung in Form des Champion-Gürtels bekommt. Aber klar, wenn es dann nicht so läuft, dann machst du natürlich auch selber Vorwürfe. Ne? Woran liegt es? Ist das meine Schuld und so weiter? Ne? Also, ich kann mir das halt schon vorstellen, dass das dann extrem an einem nagt. Und ich glaube auch, dass Eddie Guerrero jemand gewesen ist, der halt sehr selbstkritisch gewesen ist, sowohl mit sich als auch mit seinen Leistungen und mit der Art und Weise, wie er dann eben die Company repräsentiert. Ich meine, das ist sein erster World Title gewesen in, keine Ahnung, wie viele Jahren in den USA, also in 10 Jahren oder 15 Jahren, wie lange auch immer da gewesen ist. Ganz klar, da nimmst du dir natürlich dann zu Herzen, wenn du dann merkst, so, okay, das kommt dann doch nicht so gut an, ne? Die nächste große Fehde, also ich habe gerade die Reigns und Jindrak-Geschichte angesprochen, das war nicht so richtig prall, um es mal so zu sagen. Es endete dann auch bei der Survivor Series relativ schnell. Ich glaube, die nächste große Fehde, da können wir einen kleinen Sprung machen, ist dann im Endeffekt die mit Rey Mysterio, die dann über WrestleMania 21 und dann eben auch den Sommer von 2005 irgendwie darüber geholt worden ist. Weil das war ja, fing ja erstmal so als Showcase-Match der beiden Freunde an bei WrestleMania 21 und endete dann ja in einer Fehde um das Sorgerecht für den Sohn von Rey Mysterio, für Dominik. Das klingt einfach total
Yeah.
absurd und wenn man das so
Well, that
ausspricht.
escalated
Ja, also das war eine merkwürdige Fehde. Chris, wie hast du ihn damals aufgenommen?
Ja, anfangs ja, war ganz nett so, die beiden Tag-Team-Champs gegeneinander und wenn man ehrlich war, gab es ja auch nicht wirklich so die Gegner für sie dann für WrestleMania. Das hat schon so gepasst, war halt auch ein cooler Eröffnungskampf. Aber dann wurde es halt auch irgendwie sehr absurd und das war mir zu viel Soap oder Telenovela oder was auch immer mit dem dunklen Geheimnis um Reyes Sohn oder was, wo es dann auch dieses Match gab. Sollte Eddie verlieren, darf er das Geheimnis nicht ausplaudern.
Was
Was
er dann
auch
doch
noch,
gemacht hat,
ja,
ne?
genau, was er dann doch gemacht hat und dann gesagt hat: Stell dir vor, Ray, ich habe gelogen. Ja. Ja, und dann sagte Eddie halt, er ist eigentlich der Vater von Rey Mysterios Sohn und das war mir eigentlich ziemlich egal, denn was kümmert mich halt der Sohn von Rey Mysterio? Den kenne ich nicht, ja.
Aber Way war es nicht egal.
Und ja, dann, ach, ich habe viel verdrängt. Was ich noch weiß, das Leiter-Match beim SummerSlam 2005 war ziemlich gut.
Ich fand das teilweise, da gab es auch diesen geilen Botch, wo irgendwie Vicky hätte reinkommen sollen und
Ja,
irgendwie
ja,
die
ja.
und solche Sachen. Ich fand das ziemlich unsauber. Da gab es diverse Momente drin, wo du gemerkt hast, oh, hier holpert das ganz schön. Also,
ja, es war unsauber, aber es hat irgendwie Spaß gemacht, weil es auch so overbooked war irgendwie, wo dann auch noch der Sohn in den Ring gekommen ist und die Leiter umschubsen wollte und sowas. Das war dann, auch wenn ich diese ganze Soap vorher nicht mochte, diesen Trash wusste ich dann doch wertzuschätzen.
Ich habe eine kleine Theorie zu dem Kampf. Ich glaube wahrscheinlich, dass der kleine Dominik ein kleines Dreckskind war und beide eigentlich nicht der Vater sein wollten. Und deswegen haben sie sich bei dem Kampf nicht so ordentlich Mühe gegeben. Und deswegen kam Vicky auch nicht sofort rein, als sie reinkommen
wollte. Nein, nimm du ihn. Nimm du ihn, ich will ihn nicht.
Am Ende werfen sie dann die Vormundschaft einfach ins Publikum. So, wer es fängt, der hat's so ungefähr.
Aber es ist nur eine Theorie, ich weiß nicht, ob es stimmt.
Ja, weiß ich nicht. Shaggy, wie hast du denn den Kampf damals aufgenommen und die Fehde? Warst du davon beglückt? Gewinn dir was Positives ab.
Na, also ein Kampf Rey Mysterio gegen Eddie Guerrero ist immer was Positives eigentlich. Die haben ja auch wirklich richtig tolle Kämpfe gegeneinander gehabt, aber ich muss auch sagen, die Story fand ich auch wirklich schlimm. Die Story um die Vormundschaft oder um die Elternschaft, Vaterschaft vom kleinen Dominik. Nee, und der Kampf auch selber, der Leitermatch, wie du gesagt hast, Olaf, der war so ein bisschen unsauber, fand ich. Also das hat nicht wirklich gekickt bei mir damals. Und ich war froh, als das dann erstmal vorbei war.
Darf ich mal kurz was sagen? So an Absurdität wurde diese Story eigentlich nur überboten hinterher nach dem Tod von Eddie, wo Rey Mysterio dann für Eddie gekämpft hat und seine Stimme gehört hat, zum Beispiel bei der Auslosung beim Royal Rumble, oder Randy Orton dann gesagt hat, Eddie ist nicht im Himmel, er ist in der Hölle und sowas. Was halt so Kindergartendrama und einfach auch geschmacklos war. Das war das Einzige, was das dann irgendwie nochmal getoppt hat. Und dadurch, dass das so kurz hintereinander war, hat das bei mir echt irgendwie gedauert, auch bis ich Rey Mysterio wieder sehen konnte. Das war irgendwie eine ganz seltsame Phase.
Ja, kann ich in einer gewissen Weise nachvollziehen. Also das war halt einfach keine gute Fehde. Also vor allem, du erwartest ja da einfach nur eine geile Match-Reihe irgendwie in irgendeiner Form. Und gerade dieses Leiter-Match hat für mich auch nicht funktioniert. Und auch diese ganze Geschichte, es war einfach ein bisschen viel und da war ein bisschen zu viel Soap dabei. Ich glaube, das wussten die Wrestler aber dann auch teilweise. Und am Endeffekt hat dann ja zumindest Eddie noch dann infolgedessen, also dieses Leiter-Match hat ja Rey Mysterio gewonnen für den Feel-Good-Moment und beim nächsten Smackdown gab es ja dann ein Käfig-Match zwischen Guerrero und Rey Mysterio und das hat dann eben Rey Mysterio gewonnen und ist dann infolgedessen zum Number One Contender um Batistas Heavyweight-Title angekündigt worden. Ja, und dann, so traurig das klingt, geht auch sowohl dieser Podcast als auch Eddie Guerreros Karriere dann auch irgendwie relativ schnell zu Ende. Also sprich, bei No Mercy 2005 trafen die beiden dann aufeinander, haben sich durchaus ein gutes Match geliefert und auch die Geschichte der beiden wurde ja auch nochmal schön aufgedröselt, ne? Also man wusste nie so genau, sind sie jetzt Freunde, sind sie Gegner, sind sie Freunde, sind sie Gegner. Also es gab immer so ein bisschen Zweifel. Ich mochte das Zusammenspiel der beiden da in dieser Geschichte. Und auch der Kampf an sich bei No Mercy war auch recht gut, muss ich sagen. Aber es war dann auch nicht ganz sein letztes Match, aber es war dann zumindest das letzte Title-Match, was er gehabt hat. Und Shaggy, wie hast du den Kampf hier gesehen? Kannst du dich noch dran erinnern?
Ein letztes Title-Match und sein letztes Pay-Per-View-Match, ja. Ich fand, also im Vorfeld habe ich nicht so viel von dem Match erwartet, weil Batista ja schon auch beide wieder von der Statur weit auseinandergehen und ein Batista ein deutlich limitierterer Wrestler ist, als es ein Eddie ist, obwohl Batista auch sicherlich kein schlechter ist. Aber von dem Match war ich eigentlich ganz überzeugt. Ich fand, das war ein solides, gutes Match und ein würdiger Main-Event für die Veranstaltung. Also das war jetzt, ich habe es nicht schlecht in Erinnerung. Im Gegenteil.
Ja, also, und wie gesagt, hier ist dann, Batista ist dann hier als Sieger rausgegangen. Die Wochen drauf hat dann, gab es noch ein Match zwischen Eddie Guerrero und Mr. Kennedy, was eben Eddie Guerrero gewonnen hat. Das war auch tatsächlich dann das letzte Match, was Eddie Guerrero bestritten hat. Und in der darauffolgenden Woche hätte es eigentlich ein Triple Threat Match zwischen Eddie, Batista und Randy Orton geben sollen, was Eddie hätte gewinnen sollen. Das hat er aber, also er hätte quasi dann nochmal Champion werden sollen ein zweites Mal. Das hat er dann aber halt eben leider nicht mehr miterlebt, weil er ja tatsächlich dann gestorben ist. Also er wurde von Chavo Guerrero in seinem, im Hotelzimmer in Minneapolis, Minnesota tot aufgefunden. Der hat noch versucht, ihn wiederzubeleben, aber ja, wurde dann leider, ja, hat es leider nicht überlebt und starb dann an einem, ja, ein Herzversagen, also einem Herzfehler. Und im Anschluss dessen gab es dann von allen Seiten Beileidsbekundungen und sowohl WWE widmete seine Shows dem Gedenken an Eddie Guerrero als auch Ring of Honor und TNA und ich weiß nicht was. Ich meine auch, dass damals WXW zumindest auch 10 Glockenschläge und solche Sachen abgehalten hat. Also es war ein trauriges Datum, weil es halt auch so überraschend kam. Man hat eigentlich das Gefühl gehabt, dass Eddie Guerrero so das Schlimmste hinter sich gebracht hätte und dass man so gedacht hat, ja, der wrestelt jetzt noch 3-4 Jahre und hat dann einen schönen Lebensabend irgendwie. Aber das kam dann irgendwie sehr überraschend. Chris, wie hast du damals den Tod von Eddie Guerrero aufgenommen?
Das, ja, das, da fehlen mir heute noch irgendwie die Worte, das war einfach so unbegreiflich, weil man hatte so das Gefühl, hey, den habe ich doch gestern noch im Fernsehen gesehen, so nach dem Motto, wie kann der auf einmal weg sein? Und ja, das wurde einem erstmal bewusst dann wirklich, als diese Tribute-Shows abgehalten wurden, wo dann eben sich das Roster versammelt hatte oder auch, ich glaube, es waren auch noch so Einspieler, wurden auch gezeigt, ne, wo sich Leute über ihn geäußert haben, wo man erstmal so langsam realisiert hat, das stimmt, der ist wirklich gestorben, aber wie kann das sein? Der war erst 38, der war noch so in seiner Prime. Man konnte eigentlich davon ausgehen, wie du gerade sagtest, dass er noch so 3, 4, 5 Jahre auch oben mitspielt und keine Ahnung, also da war ich jetzt auch noch nicht so alt, 2005. Ich habe das irgendwie, hat das wirklich lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Ich glaube, so richtig begriffen habe ich es erst tatsächlich bei der Hall of Fame-Einführung von ihm, wo man dann auch noch, das ist jetzt richtig bitter, das sozusagen, wo man quasi im Publikum gesehen hat, wie Chris Benoit am Weinen war. Ja. Da ist mir das erst so richtig bewusst geworden, glaube ich.
Shaggy, wie war das bei dir?
Das ist ja schon tragisch, wenn man halt auch weiß, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass er Probleme mit Alkohol und Schmerzmitteln, Drogen möglicherweise hatte. Aber diese Dämonen hatte er Jahre zuvor besiegt. Aber sein Herz hat, also ist schon mit und mit Leidenschaft gezogen worden durch diese ganzen Jahre des Drogenkonsums, Alkoholkonsums und auch wenn er noch zusätzlichen Herzfehler hatte, den man aber, glaube ich, nicht erkannt hatte vorher, dann ist es doppelt tragisch. Man weiß, er hatte, glaube ich, auch schon auch zum Christentum gefunden, also er hatte sein Leben komplett umgekrempelt, wurde ein ganz anderer Mensch und konnte sich endlich auch auf das Leben, auf das bewusste Leben und aufs Wrestling konzentrieren und dann passiert sowas. Also das war schon heftig, auch ich war damals wirklich schockiert und traurig. Und in diesen Tributshows, die wir jetzt gerade erwähnt haben, ich glaube, in dieser Woche wurden Raw und SmackDown, das waren keine normalen Shows, sondern das waren Shows zu Ehren von Eddie Guerrero. Da kam auch dieses Musikvideo, dieses Tributvideo mit dem Song Here Without You von den Three Doors Down. Da musste ich wirklich weinen. Das war echt schlimm. Also für mich war das echt eine der schlimmsten Dinge, die ich im Wrestling-Zeit, weil es auch so überraschend kam, erlebt habe. Ja, leider.
Ja, das war echt, glaube ich, für jeden Wrestling-Fan war es halt einfach ein riesiger Schock, als Eddie Guerrero da verstorben ist. Ich glaube, also es fällt irgendwie schwer, dann jetzt noch so den positiven Abschluss für diesen Podcast zu finden, aber ich glaube, man kann zumindest sagen, dass Eddie Guerrero uns einfach viele tolle Erinnerungen und Geschichten und Matches einfach geschenkt hat, ne? Also, wir sagen ja immer zum Abschluss nochmal so, ja, welche Matches würden wir denn empfehlen? Chris, welche Matches würden wir denn empfehlen? Wir haben schon Eddie Guerrero natürlich gegen Rey Mysterio, Halloween Havoc, glaube ich, sollte man sich anschauen. Was würdest du noch anschauen wollen?
Das ist wirklich schwer, da ein einzelnes Match wieder zu nennen. Wie ich vorhin schon sagte, so 2002er SmackDown kann man sich einfach mal durchgucken. Da war in irgendeiner SmackDown-Show war ein Match gegen Edge dabei. Das war fantastisch. Das war wirklich ganz große Klasse.
Der Street Fight, meinst du? Oder was meinst du?
War das der Street Fight? Ich glaube ja. So 2002, 2003 verschwimmt auch immer so bei mir. Das ist teilweise schwer. das Match sollte man sich auf jeden Fall angucken. Dann Halloween Havoc, wie du es gesagt hast. Das Leitermatch gegen Rob Van Dam fand ich echt gut. Und ich würde auch sagen, was man auf jeden Fall gesehen haben muss, ist natürlich der Titelgewinn gegen Brock Lesnar. No Way Out 2004. Sehr, sehr tolles Match, diese Underdog-Rolle eben großartig. Und auch das Match gegen JBL bei Judgment Day, da ist so viel Drama und Story in diesem Match drin, das ist richtig gut, auch wenn es ein bisschen eklig ist mit dem ganzen Blut.
Shaggy, hast du noch Empfehlungen?
Das, wie Chris gesagt hat, ist eigentlich schwierig, sich da auf bestimmte Matches festzulegen. Ich fände es, glaube ich, schön, wenn ihr einfach aus Matches aus der ganzen Karriere von Eddie einfach mal anschauen würdet. Von Anfang an, das Match, das erste, was ich, wie gesagt, World Collide von den Pay-Per-View an der Seite von Art Barr, so ein Match, dann eins aus der frühen WCW-Zeit, aus der späteren WCW-Zeit, Anfang WWE, gerne auch 2004, das gegen Brock Lesnar ist für Eddies Karriere total wichtig, das gegen Kurt Angle. Aber vor allem würde ich mir gern so, würde ich vorschlagen, schaut euch nochmal so Vignetten von ihm an, Momente mit ihm einfach, wie er so in die Kamera verschmitzt lächelt. Das, er hatte einfach eine ganz, ganz besondere Ausstrahlung. Und ganz wichtig auch, ja, der Moment, als er seinen World Title, seinen ersten World Title gewonnen hat oder am Ende auch feiern wollte. Blendet Benoit aus, wenn ihr das wollt, aber schaut euch Eddie an. Er ist so glücklich, war er, glaube ich, wie noch nie. Und das ist für mich was Besonderes, wenn ich daran zurückdenke. Ich schließe die Augen und sehe Eddie verschmitzt lächeln.
Ansonsten gibt es auch im WWE Network gibt es auch noch eine, gibt es ja immer diese Collections, da gibt es auch eine Eddie Guerrero Collection, also da ist das eigentlich alles nochmal ganz gut
Ja,
zusammengefasst.
da fehlen aber einige wirklich gute Sachen bei. Also Rob Van Dam zum Beispiel haben sie nur den Titelgewinn bei Backlash und nicht das Leitermatch da drin und so.
Okay.
Also ich hatte nämlich auch heute, als ich mich nochmal so ein bisschen vorbereiten wollte, habe ich mal durchgeguckt und ich dachte mir so, ja, ich bin jetzt schneller, wenn ich mir einfach meine Liste hier durchgehe, Best Eddie Guerrero Matches oder sowas und dann eben die einzelnen Pay-per-Views anwähle, weil vieles einfach nicht da war.
Okay.
Das ist ein bisschen schade. Aber einfach mal ein bisschen googeln. Ich glaube, es gibt einen ganzen Reddit-Thread mit den besten Eddie Guerrero-Matches. Da stehen auch die Smackdown-Ausgaben bei von 2002, wenn einen das interessiert.
Ja, habe ich gerade auch gefunden. Nee, gibt es auf jeden Fall genug Matches und dieser Reddit-Thread ist da sehr praktisch. Ja, damit würde ich sagen, haben wir den Eddie Guerrero-Podcast hier an der Stelle abgehakt. Und sollen wir noch ein paar Fragen machen, würde ich mal sagen, ne?
Ja, machen wir aber nicht mehr so viele. Wir quatschen hier schon wieder ewig, du.
Doch, lass uns alle Fragen machen. Los
Na,
geht's.
also hast du kein Leben oder was?
Der Shaggy hat heute frei, der kann das.
Ich habe heute ausnahmsweise mal frei. Nein, aber
Ja,
wenn die
ich will
Leser
gleich
sich
auch
so
noch was
Mühe
essen,
geben, uns
Freunde.
Fragen einzuschicken.
Genau.
Ja,
Fragen
okay.
schickt ihr, wisst ja, Ruhe, Chris.
Fragen an Ask Headlock bei
Was?
Twitter.
Ach so, ja. Genau, es gibt den tollen Hashtag AskHeadlock, den irgendwie keiner benutzt, weil alle Leute über Facebook oder über frageheadlock.de gehen oder uns einfach das unter das YouTube-Video knallen. Ja, fangen wir einfach mal oben an. Sind noch ein paar vom letzten Mal noch ein paar übrig geblieben. Der Tobi fragt via Mail, wie sahen die Indie-Ligen zu Hochphasen des Monday Night Wars eigentlich aus? Kann man sich da wirklich was drunter vorstellen, dass da fernab von WCW, WWE und ECW noch in kleineren Bingo-Hallen gewrestelt worden ist? Oder gab es zu dieser Zeit schon Ligen, die starke Zuschauerzahlen zogen? Ja, Shaggy, ich muss ganz ehrlich sagen, die musst du beantworten.
Wieso muss ich denn diese Frage beantworten?
Weil die so schwer ist. Ich habe ganz ehrlich, ich habe drüber nachgedacht. Ich weiß, es gab kleinere Ligen natürlich zu Zeiten des Monday Night Wars, aber die haben halt de facto einfach, glaube ich, keine große Rolle gespielt. Also das, ich kann dir da,
Ja, tat.
ich tue mich da ein bisschen schwer mit, weil durch diese drei ganz großen Ligen hast du einfach gar keine Möglichkeit, da irgendwie großartig Zuschauerzahlen zu ziehen, in den USA zumindest, oder?
Eben, das, ich meine, es gab ja auch noch die ECW, die war ja auch noch groß zu dem Zeitpunkt. Also es ist schwierig. Die Hallen waren schon, es waren schon oft auch ich habe da auch Chikara und so Sachen zu der Zeit gesehen, das waren schon oft, ja, schon kleine Touren, es waren schon Turnhallen, kann man schon sagen. Und man hat damals noch nicht so Wert auf die Außendarstellung gelegt, auf alles drumherum. Da kam es auf die Kämpfe an. Die waren gut, aber das drumherum war da noch nicht so wichtig. Also ich kann mich jetzt nicht an viele in die Ligen erinnern, die in besonderen Hallen veranstaltet haben. Fällt mir jetzt so ad hoc nicht ein. Tut mir leid.
Ja, geht mir genauso. Also ich habe auch so, was Indie-Wrestling davor angeht, ich weiß, dass es da diverse kleinere Ligen gegeben hat, aber die haben eigentlich jetzt keine große Rolle gespielt, sondern da sind dann relativ schnell dann die Leute, die talentiert waren, sind dann eben nach oben gezogen worden und das war's dann. Chris, hast du hier noch irgendwas beizutragen?
Nee, dafür war ich dann wirklich zu jung. Die Hochphase der Monday Night Wars, da habe ich nicht mitgekriegt, was da irgendwie in irgendwelchen Turnhallen abgeht.
Ja, dann lass uns mal weitermachen. Der Katsu Kenny Okamega, der hat dann deinen Namen geändert, glaube ich, fragt über YouTube, nach den Entlassungen von Emma Summer Rae und Darren Young, wer wird 2018 nicht mehr in der WWE sein? Ich habe gerade eben einen Facebook-Posting gelesen, dass eventuell schon der Club vorm Absprung steht, also Luke Gallows und Karl Anderson. Chris, was glaubst du, wen werden wir zukünftig nicht mehr bei WWE sehen?
Boah, weiß ich nicht, aber Club fände ich extrem schade, wenn die gehen würden. Die könnte man wirklich besser einsetzen. Die machen halt Spaß, die können auch in so Einspielern können die einfach gut arbeiten, weil das lustige Typen sind. Und im Ring sehe ich die immer sehr gerne. Deshalb finde ich das schon sehr schade. Aber also, ja, auf der Abschussliste, ganz ehrlich, das Ellsworth-Ding hat sich überlebt. Für den sehe ich nicht mehr so die große Zukunft bei der WWE. Ein Curt Hawkins könnte man vielleicht einwerfen, weil er ist halt, ja, so einfach nur da, um zu jobben. Klar braucht man so Leute, aber man sieht ihn ja wirklich kaum. Ja, wie war das? Dana Brooke ist mit irgendeinem von den Offiziellen oder so zusammen, ne? Die wird dann wahrscheinlich nicht rausgeschmissen.
Ich habe keine Ahnung, ich lese den
Ich
Gossip
glaube,
nicht.
irgend so ein Rumor habe ich mal gelesen, dass sie mit
Na,
jemandem aus dem Creative-Team zusammen ist. Die wird
also
also
der
nicht rausgeschmissen.
Chris, der Freund von Dana Brooke ist vor kurzem erst gestorben. Ich glaube nicht, dass sie
Oh!
hier. Der ist leider vor kurzem
Oh!
gestorben. Es war ein
Okay, das
bekannter
wusste ich nicht.
Bodybuilder und der hat sich wohl verschluckt beim Essen und ist daran erstickt. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt mit einem Offiziellen inzwischen zusammen ist. Deswegen hat
Ich
sie das
hatte mal irgend,
leider.
ich hatte, sorry, ich hatte mal, hör auf zu lachen.
Fettnäpfchen.
Ich hatte mal irgendwas vor einer Zeit gelesen, dass sie mit irgendeinem Offiziellen zusammen wäre oder so. Dann ist das wahrscheinlich schon längst wieder vorbei, keine Ahnung. Kann auch schon eine Zeit her sein. Aber auch dann werden sie nicht entlassen, das wäre nämlich sehr pietätlos. Ja, sonst, wer steht denn momentan so auf dem Abstellgleis? Keine Ahnung, also. Boah, schwierig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Goldust, dass sie das Kapitel irgendwann beenden oder R-Truth.
Ich glaube, das
Aber
sind aber Leute, ich glaube, das sind Leute, die behalten sie so und die werden irgendwann in so eine Agent-Rolle übergehen. Ich glaube, gerade in den Dustin
ja,
Rhodes, glaube ich, die werden
das
sie lange
glaube ich
halten.
auch. Auch für House-Shows kannst du die halt gebrauchen.
Genau.
Ja.
Shaggy, glaubst du, siehst du da gerade jemanden?
Keine
Entschuldige, wenn ich
Ahnung.
dich da überfahre, Chris.
Ich finde es schwierig, der jetzt irgendwelche Leute rauszupicken. Ich sehe jetzt, also ich fände es um den Club sehr, sehr schade, obwohl ich der Match vom Montag in diesem Trick or Street Fight ganz, ganz schrecklich fand. Also das war eines der peinlichsten Kämpfe 2018. Aber
Und das, obwohl wir erst 2017 haben.
ja, noch schlimmer. Also so schlimm war er, dass er wahrscheinlich noch peinlicher sein wird als alles, was im nächsten Jahr passiert.
Der ist so schlimm, der strahlt aus bis ins nächste Jahr.
Stimmt, wir haben noch 2017. Egal. Wir haben ja schon fast 2018, also das reicht. Nee, ansonsten finde ich es schwierig, jemanden eine Entlassung zu wünschen oder jemanden nicht zu sehen. Ich glaube auch, dass Leute wie R-Truth oder Goldust hinter den Kulissen sicherlich helfen können, wenn die irgendwann ihre aktive Karriere beenden. Wer wird denn momentan selten eingesetzt? Schwierig.
Ja, ich weiß es echt auch nicht. Also ich habe auch, Curt Hawkins ist bei mir auch ganz oben. The Club halte ich auch für wahrscheinlich, also halte ich für möglich, sagen wir es mal so, weil man offensichtlich ja nicht so richtig eine Ahnung davon hat. Ja, bei den Cruiserweights weiß ich auch nicht genau, ob dann da so Leute wie ein Gran Metalik irgendwie so glücklich ist mit seiner Rolle, dass der halt da alle Jubiläare mal auftreten darf. Aber ich weiß es ehrlich gesagt, ich tue mich da auch ein bisschen schwer. Also ich finde, dass die Leute, die jetzt entlassen worden sind, also mal Emma außen vor gelassen, aber Summer Rae und Darren Young, brauchte man jetzt nicht unbedingt im Main Roster, sage ich mal. So, die werde ich jetzt auch nicht vermissen. Der Katsu Kenny fragt aber auch noch: Emma wird entlassen, aber Leute wie Nia Jax, Dana Brooke und so nicht. Liegt es eurer Meinung nach bei Jax nur an The Rock? Chris, liegt es nur an The Rock? I did it
Nein,
for The Rock.
nein, nein, nein. Gut, bei Dana Brooke muss man jetzt sagen, das mit dem Freund ist natürlich tragisch. Ja, da hätte man es vorher eher verstehen können, weil sie auch nicht mehr wirklich eingesetzt wurde und sie war halt wirklich schlecht, muss man schon sagen. Bei Jax ist es halt so, ja, sie dürfte einen kleinen Bonus haben durch ihre Verwandtschaft zu The Rock, aber ich sehe es da eher so, dass man aufgrund ihrer Statur viel mit ihr machen kann in diesem Damenroster. Du kannst ihr einen absoluten Monster-Run geben als Heel, du kannst ihr aber auch, ja, kannst sie so als den sanften Riesen unter den Frauen aufbauen, wenn du sie als Face haben möchtest. Sie sticht halt einfach durch ihre Statur aus diesem Roster heraus und deshalb denke ich, hat sie da einen recht sicheren Platz. Und gerade weil Vince ja immer mit so, ja, mit Monstern gut kann und damit plant, wird sie da nicht so einfach entlassen werden. Was ich allerdings lustig finde, ist, dass sie angeblich, also sagen die Gerüchte, rumgenölt hat, dass sie mit ihrer Position nicht zufrieden ist. Also, sorry, wer so grün ist, sollte froh sein, immer im Spotlight zu stehen im Main Roster.
Ja, aber ich glaube auch so das Stichwort Diversity, glaube ich, ist hier, glaube ich, auch relativ wichtig. Ich glaube, dass sie da auch in der Company auch eine gute Position hat, auch wie sie sich gerade auf Social Media und so präsentiert. Shaggy, wie siehst du denn das Thema Nia Jax aktuell?
Ja, ich sehe das, Nia Jax eigentlich genauso, wie Chris das auch gerade gesagt hat. Irgendwie sticht aus der Masse heraus und sie bringt schon einen besonderen Touch, nochmal eine besondere andere Note mit ins Programm. Also sie gehört da irgendwie auch hin. Also sie bereichert das, wo sie nicht die beste Wrestlerin ist, aber vielleicht kommt das ja auch noch. Gibt ja noch ein bisschen Zeit. Also sie wird richtig gut aufgebaut und sie hat einen vernünftigen Spot, der zu ihrem Charakter, ihrem Aussehen, ihren Auftretens passt. Und zu Dana Brooke muss ich sagen, wahrscheinlich mache ich mich da ein bisschen unbeliebt. Sie ist sicherlich nicht super oder nicht die Beste im Ring. Da gibt es viele, wahrscheinlich die meisten, die besser im Ring sind als sie. Aber irgendwas Besonderes, finde ich, hat sie. Irgendwas strahlt sie aus, was ich aber noch nicht genau definieren kann. Aber wenn man für sie eine richtige Rolle findet, könnte sie die vielleicht richtig gut ausfüllen.
Ich fand die als Bodyguard von Emma richtig gut.
Ja,
Da
zum
fand
Beispiel.
ich, war eine Chemie. Da haben die harmoniert und Brooke, weil halt er dann so die vorgeschickt wurde mal im Ring als Prügelknabe. Da finde ich, hat sie auch super funktioniert. Aber so alleine als Wrestlerin.
Ja, warten wir es ab. Vielleicht
Ja.
wird es ja eine Managerrolle oder irgendwie eine Bodyguard-Rolle für eine andere Wrestlerin. Also ich meine, sie sieht jetzt auch irgendwie, also sie ist irgendwie nicht groß, sie ist, weiß ich nicht, 1,40 groß, besteht nur aus Muskeln, Brüsten und Lippen. Ja, aber irgendwie, irgendwas hat sie trotzdem. Ich finde sie auch irgendwie nicht unbedingt unattraktiv. Ich weiß es nicht. Also irgendwas strahlt sie aus und vielleicht finde ich es noch raus, vielleicht gibt man ihr bei der WWE die Zeit, dass ich das noch rausfinden kann.
Ja, wir werden es sehen. Nächste Frage. Gibt es bei NXT-Wrestler, die eurer Meinung nach overrated sind? Ich finde das immer so schwierig. Also ich finde overrated, finde ich einen ganz anstrengenden Fanbegriff, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann höchstens sagen, wen ich halt nicht mag. So in dem Sinne. Aktuell werde ich mit jemandem wie einem Adam Cole nicht warm, den ich nicht für so stark halte, dass man den da in die Position sofort reinschieben müsste. Ansonsten weiß ich nicht. Shaggy, fällt dir jemand ein, der overrated ist? Und was sagst du überhaupt zu diesem Begriff overrated?
Finde ich auch schwierig, sowas von unserer Position aus irgendwie zu bewerten. Overrated, ja. Welcher Charakter wird besser eingesetzt, als er es verdient? Welcher Wrestler wird besser eingesetzt, als er es kann? Ja, also, das finde ich schwierig, das so zu sagen. Viele würden vielleicht einen Noé Rosé nennen, aber der bringt doch auch noch wieder besondere Farbe ins Spiel. Also, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt nie keinen Wrestler nennen können oder wollen, der overrated eingesetzt wird oder ist. Glaube ich nicht.
Chris.
Ja, geht mir ähnlich so. Also auch Adam Cole, da würde ich nie sagen, dass er overrated ist. Das ist ein guter Wrestler. Aber ich finde jetzt auch nicht, dass er der Heiland ist, so wie viele Fans ihn gerade sehen. Das sehe ich nicht. Und ich will auch
Aber zum
nicht.
Beispiel,
Hä?
entschuldige, nee, du zuerst, entschuldige.
Und beim Velveteen Dream. Muss ich halt auch sagen, da würde ich jetzt nicht sagen, dass er overrated ist oder so, überhaupt nicht. Da ist es bei mir einfach so, der gibt mir nichts. Ich finde auch die Fehde mit Aleister Black, die viele echt gut finden, gibt mir nicht viel. Keine Ahnung,
Der
das kickt mich einfach nicht, aber deshalb würde ich auch nicht sagen, dass er overrated ist oder so. Der spielt seine Rolle schon ganz gut, nur das gibt mir persönlich irgendwie so gar nichts. Da habe ich fast gar keine Meinung zu, das ist mir irgendwie so egal.
Und das ist ja
Ja.
schön, dass Geschmäcker verschieden sind, weil ich würde sagen, das ist mit die beste Fehde, die es im Moment in der WWE gibt, so wie sie
Ja,
aufgebaut
das
ist.
sagen viele. Klar, aber
Ich finde den
irgendwie,
Charakter auch echt super, muss ich mal dazu sagen.
ich weiß nicht warum, aber es packt mich einfach nicht. Es holt mich nicht ab.
Und dieser Velveteen Dream, der ist ja erst, weiß nicht, wie alt ist er, 23? Also der ist ja noch ganz jung. Da lass ihn jetzt noch ein paar Jahre, oder ein paar Jahre, lass ihn noch eine Zeit bei NXT erstmal wachsen und reifen. Und die Fehde, die tut ihm jetzt schon mal richtig gut. Aus dem könnte was Großes werden, auch obwohl
Ja,
viele das
da.
Gimmick auch irgendwie echt nicht mögen. Aber ich finde, er verkörpert es großartig.
Ja, da, da, das, das will ich auch nicht abstreiten. Also kann sein, dass er echt cool wird. Ich will ja auch jetzt nicht sagen, dass ich den in irgendeiner Weise schlecht finde oder so. Es ist halt einfach so, dass mich die Fehde oder er momentan mit seinem Gimmick, es packt mich nicht. Das ist alles.
Passend dazu fragt der Katsu Kenny auch noch, welche Gegner könntet ihr euch für Velveteen Dream im Main Roster vorstellen? Da würde ich einfach mal sagen, so ziemlich jeden. Also, weil eigentlich jeder aus dem. Ja, ist doch so, aber ich meine,
Ja.
weil, warum soll also jetzt so eine künstliche Fehde hier heraufbeschwören? Finde ich halt dann eben schwierig. Also, ich finde generell gefällt mir dieses Gimmick und auch die Art und Weise, wie er das hier eben verkörpert, finde ich ausgezeichnet. Also, zum Beispiel ein Velveteen Dream gegen Bobby Roode fände ich zum Beispiel ziemlich interessant. Auch gerade mit dieser Glorious-Geschichte im Hintergrund, wenn du Bobby Roode weiterhin als Babyface haben wolltest. Ganz im Ernst, wenn du die Künstler nebeneinander haben willst, Velveteen Dream gegen den Shinsuke Nakamura, fände ich auch interessant. Velveteen Dream muss aber erstmal im Ring beweisen. Der muss erstmal zeigen, wie gut er wirklich sein kann und im längeren Match. Bis jetzt waren die Kämpfe ja immer sehr kurz, deswegen tue ich mich da so schwer, weil du nicht genau einschätzen kannst, wie der wirklich im Ring arbeitet. Vom Charakter her, auch jemand, wenn es Seth Rollins oder irgendwie sonst jemand wieder Singles ist, irgendwie kann ich mir das auch super gut vorstellen, so von der Art und Weise her. Aber ich finde, man weiß noch zu wenig über den Velveteen Dream, als dass man sagen könnte, so, ja, gegen den will ich den super gerne sehen, weil er hat sich im Endeffekt noch nicht im Ring wirklich 100% bewiesen. Oder Shaggy, wie siehst du das, nachdem du
Klar.
gerade schon als Velveteen Dream-Fan geoutet hast?
Klar, da hast du ja auch vollkommen recht. Er muss sich auf jeden Fall erstmal beweisen. Und wie ich gesagt habe, er muss erstmal in NXT noch ein bisschen wachsen und er muss erst noch im Ring reifen. Aber das könnte ich mir vorstellen bei ihm, dass es kommt. Ich hätte auch schon eine gute Idee für eine Fehde im Main Roster, so in anderthalb Jahren, wenn er dann aufsteigt, so eine tolle Fehde gegen einen dann etablierten Aleister Black.
In Englisch.
Aleister Black. Die Neuauflage der Fehde im Main Roster, wenn die so da so gut funktioniert, mit was für Mitteln könnte man, wenn die WWE richtig funktioniert, auch die Fehde dann dort nochmal steigern? Also warten wir es ab.
Ja, schauen wir mal. Noch eine etwas komplexere Frage vom Katsu Kenny. Die WWE macht Gewinne, obwohl so viele Dinge falsch laufen. Woran könnte das liegen? Ich sage es ganz einfach, weil WWE ein professionell agierendes Unternehmen ist und nur weil Fans sagen, es läuft etwas falsch. Klar, momentan steigen auch viele Leute aus und momentan sind auch teilweise die Zuschauerzahlen nicht so geil. Sollte ein Unternehmen so gut aufgestellt sein, dass man auch in schlechten Zeiten genug Gewinn macht, nämlich indem man einfach versucht, die Einnahmen irgendwie umzuschichten. Sprich, wenn du in dem einen Moment weniger Geld durch Tickets einnimmst, dann versuchst du halt vielleicht durch Merchandise mehr Geld einzunehmen und versuchst das zu forcieren oder auf irgendwelche anderen Kooperationen einzugehen. Das eine hat mit dem anderen nicht zwangsläufig was zu tun. Nur weil dir das Produkt nicht gefällt, heißt das nicht zwangsläufig, dass ein Unternehmen Minus macht. Chris, wie siehst du das?
Ja, die WWE ist einfach super breit aufgestellt, dass sie überall Werbeeinnahmen hat. Sie haben irgendwelche Verträge mit Spielzeug, was sich verkauft. Sie haben eben auch dann die Videospiele, die sich von Jahr zu Jahr besser verkaufen, muss man auch dazu sagen. Obwohl sie nicht gerade immer besser sind. aber ja, dieser riesige Konzern ist halt so breit gefächert, dass du irgendwo dein Geld herkriegst. Und auch wenn eine Sparte, und auch wenn es das Hauptprodukt ist, dann mal nachlässt, kriegst du trotzdem genug Einnahmen, um dieses riesige Ding weiter am Laufen zu halten.
Genau, so muss es halt auch funktionieren als Unternehmen. Weil du kannst nicht nur von einem Standbein leben, wenn dir das wegbricht, bist du am Arsch. Und so kann es halt nicht laufen. Shaggy, hast du noch irgendwas, was du da zu sagen möchtest?
Das, was ihr sagt.
Das, was wir sagen. Ganz kurze Frage: King of the Ring, Top oder Flop? Chris?
Jetzt einfach Ja oder Nein sagen kann man nicht. Es gab so viele beschissene King of the Rings, aber es gab auch ein paar gute. Das Konzept sehr geil, top. Was draus gemacht wird, meistens Flop.
Shaggy?
Ganz klar top. Also klar gab es auch beschissene King of the Rings, es gab aber auch schlechte WrestleManias und ich würde nicht sagen, lieber kein WrestleMania mehr. Also klar, King of the Ring ist ein interessantes Turnier, einfach nochmal einfach ein normales Turnier, aber doch immer irgendwie eine andere Art und Weise, weil es um den King of the Ring-Titel geht, der dann im Königstitel endet. Aber nee, warum nicht? Ich finde top, definitiv wieder machen, besser machen, dann ist alles gut.
Ja. Nächste, also ich schließe mich da an. Also ich mochte eigentlich den King of the Ring immer ganz gerne. Ich glaube aber, dass man den irgendwann einfach verschenkt hat in irgendeiner Form und dass der einfach keine richtige Bedeutung mehr zugemessen bekommen hat und dadurch hat er so ein bisschen an Bedeutung verloren. Der Michael fragte via Mail, lag schon ein bisschen im Mail-Eingang, die ist mir ein bisschen wie runtergerutscht, tut mir leid. Was haltet ihr von Spotfight.de? Habt ihr Kontakt zu YouTubern wie PerkyXXX und dem Edeljobber? Shaggy, also was sagst du dazu?
Ja, Frage 2. Ich kenne ja beide ganz gut. Beide auch schon des Öfteren gesehen, auch privat schon gesehen. Beides total nette Leute und beide machen ihr Ding via YouTube und so weiter richtig, richtig gut. Und gerade auch ein Perky oder Johnny G, wie wir ihn nennen, der macht mit seinem Spot.
Warum kriege ich eigentlich so einen coolen Namen?
Du bist der Olli B. Gerade Johnny G macht schon einiges richtig. Also, ich finde, er ist ein wichtiger Baustein auch aktuell für das deutsche Wrestling. Er bringt das schon ein bisschen voran. Er hat schon seine, was weiß ich, wie viel, 80.000 mehr YouTuber, Fans, Follower, wie heißt das bei YouTube? Abonnenten. Ja. Und bringt denen auch Teile des deutschen, des europäischen Wrestling näher. Und das macht er schon gut. Und jetzt gerade auch die Umstellung auf spotfight.de oder wie ich ihm gegenüber immer sage, spotfist.de, ist schon eine gute Sache. Also er verdient jetzt auch nicht massig Geld damit. Aber er macht das auch, weil ihm das Wrestling wichtig ist. Und genauso macht das ist auch der Edeljobber. Also wenn ihr beide mal trefft bei diversen Veranstaltungen in Deutschland, sprecht sie ruhig an. Beides total nette Kerle, die freuen sich angesprochen zu werden.
Ja. Chris, hast du dazu noch was zu sagen?
Ich weiß überhaupt nicht, was spotfight.de ist. Keine Ahnung. Dieses YouTube-Gedöns geht mir ziemlich am allerwertesten vorbei. Diesen Perky kenne ich nur vom Namen und den Edeljobber, der war in London, glaube ich, dabei, ne? Wegen WWE 2K da waren. Ja.
Es gibt auch ein total witziges Video von Perky und mir. Ich weiß gar nicht, ob wo. Das hat er irgendwo hochgeladen. Ich weiß gar nicht mehr wo. Das war bei der World Tag Team League. Er hat ja da auch Interviews gedreht mit Fans und ich bin ein paar Mal einfach mal so dazwischen und habe einfach irgendwelche Dinge in die Kamera gesagt, um ihn auch so ein bisschen zu ärgern. Und daraus hat er ein kleines Video von mir und ihm zusammengeschnitten. Sehr witzig. Wenn ihr das irgendwo im Internet seht, schaut es euch an.
Ja, also ich schließe mich da an. Also ich muss sagen, dass ich nicht, also ich habe das mit Spotfist, das fange ich auch schon an. Spotfight.de habe ich mitbekommen, ist aber nicht meine Art, wie ich Wrestling News und solche Sachen konsumiere. Aber da sage ich einfach jedem das Seine. Jeder hat irgendwie seine Art und Weise, wie er sich irgendwie seine Informationen holt. Ansonsten sind Jonathan und Björn, das sind halt nette Typen. Ich habe die auch jetzt schon diverse Male kennengelernt, mit denen gesprochen. Wie gesagt, mit Björn bin ich ja zusammen von Köln oder Düsseldorf aus nach London geflogen. Das heißt, da haben wir schön lange Taxifahrt mit London hinter uns gebracht. Das sind beides nette Jungs und die machen da einen guten Job. Und da habe ich jetzt nichts Negatives zu sagen, also passt.
Ich würde noch was dazu sagen, jetzt können wir sie ja beide mal outen. Ich habe ja mit beiden auch zusammen den SummerSlam gesehen und wir waren alle relativ betrunken und ich weiß, dass wir auch ein paar Mal draußen standen und beide definitiv nicht alles mitbekommen haben vom SummerSlam, aber ein paar Stunden später, am nächsten Morgen tatsächlich, eine Review dazu aufgenommen haben, ohne wirklich den gesamten SummerSlam gesehen zu haben. Jetzt habe ich euch mal geoutet. Ha!
Ist das nicht der übliche Journalismus 2017?
Der Chris zum Beispiel hat noch nie einen Kampf von Eddie Guerrero gesehen.
Nee, überhaupt nicht. Ich habe auch noch nie ein Videospiel gespielt und ich schreibe trotzdem drüber.
Internetrecherche, alles, das geht schon.
Ach, das braucht man nicht. Einfach ein bisschen Faulheit und Talent mitbringen.
Der Marvlox fragt, was haltet ihr von Becky Lynch? Ich bin ein Riesenfan. Ich mag Becky Lynch auch, aber ich weiß auch nicht, was man mit ihr da mehr anfangen sollte bei SmackDown. Also ich finde, dass sie könnte noch etwas stärker eingesetzt werden, aber passt schon. Chris?
Ich mag Becky Lynch sehr gerne. Gute Ausstrahlung, im Ring sehr gut. Ich mag ihr Theme. Da freue ich mich jedes Mal.
Der Auftritt, ja.
Problem ist, sie ist irgendwie so ein bisschen zerbuckt worden. Irgendwie hat das mit ihrem Title Run nicht so ganz hingehauen und alles, was danach kam, auch nicht. Da musste irgendwie mal so ein kleiner Reboot her. Und ich glaube, Becky würde tatsächlich einen Heel-Turn ganz gut tun.
Ja, da brauchst du auf jeden Fall eine Charakterentwicklung, müsste daher. Mhm. Jackie, möchtest du dazu noch etwas beitragen?
Hübsche Frau, habt ihr vergessen noch zu sagen. Ansonsten stimme ich euch vollkommen zu.
Aber extrem überschminkt, du. Ich habe sie ja getroffen. bei WrestleMania. Das ist, also ich hatte irgendwie so den Drang, so mit so einem feuchten Tuch ihr einfach mal so das Gesicht abzuwischen und zu gucken, ob dann überhaupt noch was dran ist an dem Kopf. Das ist halt extrem derbe.
Mich macht da immer nur die Stimme kirre. Es tut mir leid, ich finde ja eine ganz furchtbare Stimme.
Die Stimme nicht mal so, der Dialekt ist halt.
Ja, das auch. Nächste Frage. Der Florian fragte noch, wie findet ihr das Match Batista gegen Triple H im Hell in a Cell?
Geil.
Ja, das ist super. Das war schon okay. Also, das war ein gutes,
Okay.
das war schon ein richtig gutes Hell in a
Das
Cell
war ein
Match natürlich.
verdammt gutes Hell in a Cell Match. Das hat richtig Spaß gemacht.
Shaggy.
Ja, also da hat Batista auch gezeigt, dass auch in ihm viel, viel mehr steckt, als irgendwie nur der große, muskulöse Muskelprotz. Batista war ein großartiger Wrestler und da, es war eines seiner besten Matches überhaupt.
Schließe ich mich an. Also Batista hat ja auch nicht mit jedem Wrestler gute Matches abgeliefert, aber zum Beispiel mit Triple H und auch dem Undertaker zum Beispiel, das waren ja so Kandidaten, die haben wir ja nochmal das Letzte aus ihm rausgekitzelt. Das hat dann schon gepasst. Eine machen wir noch. Was haben wir hier? Die heben wir uns fürs nächste Mal auf. Der Thomas Müller fragt, wie findet ihr Zelina Vega von NXT? Ich finde die super an der Seite von Andrade Cien Almas. Ich finde, das brauchte dieser Charakter, also der Andrade brauchte die Zelina und ich finde die momentan höchst unterhaltsam in der Kombination. Mir macht das echt Spaß. Shaggy?
Auch eine verdammt hübsche Frau. Ja. Und da kann man auch, das hat man auch gezeigt, wie der Andrade-Charakter hat ja vorher nicht wirklich funktioniert mit dem Publikum. Man hat ihm einfach eine Manager an die Seite gestellt. Sieht man wieder auch mal, wie wichtig eigentlich die Position eines Managers ist. Das wird im Hauptroster viel zu wenig gemacht. Und schon hat man aus dem Charakter Andrade wirklich einen NXT Main Eventer gemacht. Mit Celina an der Seite, das rockt einfach. Sie ist einfach unglaublich und eine tolle Wrestlerin. Und ist übrigens, ist sie nicht privat mit Austin Aries zusammen? Ich glaube sogar verlobt.
Was ihr hier alle für Beziehungsgeschichten da im Hinterkopf habt, ich kriege sowas gar nicht mit. Wie geht sowas an mir vorbei?
Tja. Dann liest du,
Schade.
dann informierst du dich auf den falschen Seiten.
Ich lese nicht so viel TMZ oder so.
Mir ist doch viel wichtiger, wer mit wem privat zusammen ist, als wer jetzt Mums hat oder was auch immer.
Ja, genau. Chris, was hältst du von Selina Vega?
Ich kann eigentlich nur das wiederholen, was ihr gerade schon gesagt habt. Das hat dem Charakter einfach nur gut getan von Andrade Almas. Sie ist so jemand, den man, ja, wo man es mag, diesen Charakter zu hassen. Das macht einfach Spaß. Und
Ja.
ja, ganz toll. Bitte so weitermachen.
Genau. Apropos, bitte so weitermachen. Ich würde sagen, damit machen wir den Deckel drauf, aber nächste Woche sind wir natürlich schon wieder für euch da. Ich sage mal erstmal danke, Chris, und danke, Shaggy, für eure Zeit, weil meine Stimme streikt auch gerade so ein bisschen.
Sehr schön. Ja, danke, dass wir da sein durften. Danke, dass ich da sein durfte. Wenn ihr irgendwie mehr von Olaf hören wollt, liebe Fans, den kann man jetzt auch bei Tinder oder bei Elitepartner.de finden.
Alter!
Dann würde ich sagen, das ist doch ein schönes, besinnliches Ende. Schön, dass ihr
Das
zugehört
ist
habt. Die
einfach
anderen
nur
können
schön.
sprechen.
Genau, nee, jetzt ist auch irgendwann vorbei. So, ich mache noch hier die Abmoderation, während Christian sich auslacht.
Das kam jetzt echt überraschend.
Wenn euch der Podcast hier gefallen hat und ihr habt bis hierhin durchgehalten und habt alle Beleidigungen von Shaggy in meine Richtung mitbekommen, dann bewertet uns gerne bei iTunes, gerne mit 5 Sternen. Ansonsten wisst ihr, es gibt bei uns auf Patreon und den nächsten Podcast gibt es dann nächstes Wochenende. Will mich auch jemand beleidigen?
Nee.
Olli B
Nee.
bei Tinder.
Sorry, der kam so aus dem Nichts. Das war wunderschön.
Ja, ich bin auch total begeistert. Damit würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann bin ich wieder mit dem Shaggy hier. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Dann sprechen
Besser
wir
als
über die
alleine,
besten.
Olaf.
Das stimmt. Dann sprechen wir über die besten Survivor Series Performer. Und bis dahin würde ich sagen, gehabt euch wohl und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.